schön, dass wir uns jetzt endlich kennenlernen. Ich bin da ja ein Jahr mittlerweile aufgelungert.
Ehrlich?
Ja, das hat jetzt schon ganz viel Zeit gedauert.
Ein Jahr.
Mhm. 2017 zu den Oscars. Dann hatte ich dich angeschrieben. Hab dir von Das Tal der Ketten erzählt. Diese Deserteurgeschichte im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Und dann kam er mit dem Podcast irgendwann ins Rollen. Und dann konntest du da dreimal nicht. Und jetzt sind wir schon ein Jahr später.
Ja, aber weißt du, wenn man keinen Bock hat, dass ich Interviews, ich sage ja, ich brauche niemanden und ich habe da immer so, ich bin da nicht so, dass ich irgendwo auf der Leinwand erscheine oder irgendwo in der Zeitung, das liegt mir gar nicht. Ich will meine Ruhe haben von allen, da fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Ist natürlich auch nicht so, dass man sagt, man will jetzt eine Ruhe haben. Man muss ja mit Leuten auch reden, die man mag.
Ja.
Ja. Ich kenne den nicht so genau, aber vielleicht mag er die anschließend dann. Also ist das ja okay.
Ja. Das ist okay. Passt schon. Ja, in dem Podcast geht es vor allem darum, wie inspirierende Persönlichkeiten, was du eindeutig auch für mich bist, wenn ich mir so deine Filmografie anschaue, ursprünglich Kameramann. Davor hast du ja Musik studiert und später dann regieführender Kameramann mit Comedian Harmonist, richtig großen Publikumserfolg. Schlafesbruder, Stalingrad ist ein Film, den habe ich bestimmt 10-mal gesehen
in meiner Jugend. Stalingrad?
Ja.
Der lief jetzt vor kurzem wieder auf Arte. Mhm. Das ist eigentlich der erfolgreichste Film.
Das glaube ich.
Vor allem nicht in Deutschland,
ja.
International. Aber wir wissen ja warum. Und Stalingrad ist natürlich auch, ich habe ja 5 Filme jetzt digitalisiert bekommen von der FFH, habe einen Zuschuss bekommen. Und da konnte ich mich ja wieder mit Stalingrad befassen, einen Monat lang, weil ich musste ein neues Licht bestimmen und das Ganze machen. Es war dann schon auch so, dass ich wusste, der eine, der den grünen Pullover angehabt, den habe ich nicht mehr gesehen auf der Leinwand.
Okay.
Den grünen Pullover. Und jetzt, wie er digitalisiert worden ist und so, habe ich gesagt, oh, das war der grüne Pullover.
Ah.
Ja, weil das einfach wieder so klassisch gemacht worden ist. Von alle. Und das waren die 5 Filme Herbst mit Ramadana, Stalingrad, Comedy Harmonist und Schlafesbruder, die jetzt einmal digitalisiert sind.
Super, super. Aber lass uns mal ganz weit zurückgehen.
Fang an, wie du willst.
Wie kam es dazu? Woher kam für dich der Motor, der Antrieb, dich Richtung Film dann zu orientieren? Also vielleicht war das ja schon immer ein Traum von dir und du musstest dann aber erst über die Musik den Zugang finden. Bring uns da mal ein bisschen mit auf die Reise.
Nein, das war eigentlich ganz anders. Ich habe ja 1943, konnte ich nach dem Krieg ja nicht studieren, meine Eltern haben das Geld nicht gehabt und so. Und das war halt nicht so. Also da hat man nicht gesagt, jetzt musst du Akademiker werden. Später, dass ich kein Abitur nicht gehabt habe und so, das habe ich dann später mal, ja, habe ich nicht bereut oder was, war mir eigentlich wurscht. Wenn ich jetzt so also sehe, da bin ich höre, dass vor kurzem in der Radiosendung 90% wollen Akademiker werden. Ich würde jetzt wieder sagen, ich möchte Schreiner oder Schlosser oder Installateur werden, weil dann hätte ich mehr Geld, würde mehr verdienen als die Akademiker. Außerdem ist er ganz ein großer, aber die normalen, also wenn ich die Handwerker anschaue, ich kenne die Handwerkerregelungen. Also weiß ich, was da passiert. Nein, es ist so gekommen, ich habe dann 1953 habe ich eine Lehre begonnen bei Arnold und Richter, Ari.
Ja.
Da war ich bis 1959. Dann in der Zeit, also der Ursprung war warum Musik, ich war im Internat. Das war von 1949 bis 1953.
Das war noch in Augsburg, ne?
Das war Gundershofen, das hieß damals ja, jetzt ist er ganz groß, jetzt heißt er Landschulheim. Und da kann man, glaube ich, ein Abitur machen und alles und so. Und damals hieß es Landschulheim für schwer erziehbare Kinder.
Okay.
Also, das sagen sie immer zu mir, das darfst du nicht sagen, darfst du nicht sagen. Ich war gar nicht so schwer erziehbar. Wir haben halt einfach anders gelebt als die Kinder heute. Also wir waren völlig anders gepaart wie heute, das alles eigentlich verhauen, wie die jetzt die Sicherheit, die Mütter müssen die Kinder in die Schule bringen und so, das hat es bei uns ja alles nicht gegeben. Also war ich da dort, da bin ich mal abgehauen, weil ich so heimlich gehabt habe.
Zu den Eltern dann, oder?
Ja, zu den Namen. Also bei Besuch konntest du nur einmal im Monat haben.
Oh.
Ja. Und dann waren Weihnachtsferien und da war ich zu Hause und nach den Weihnachtsferien habe ich so viel heimgelegt, dass ich mir dort bleiben wollte.
Okay.
Und dann bin ich halt stiften gegangen. Und das war ein bisschen schwierig, weil das ist ja 5 Kilometer von Haspelmoor, das war der nächste Bahnhof, entfernt. Also du musstest über Wälder und Äcker laufen. Das war an meinem Geburtstag, wo ich abgekommen bin, am 24. Januar, war Schnee und Eis. Und auf der Kiesstraße, Landstraße, hat es ja nicht gegeben, da auf die Dörfer, konnte es nicht gehen, weil da haben die Bahn sofort gewusst, die haben das dann gemeldet. Da ist einer unterwegs, haben die gewusst, da ist einer, sonst war das nicht möglich. Also musste ich halt über die Felder so gehen, bin dann in München angekommen, Weihnachtszeit. Und ja, dann musste ich wieder raus und dann habe ich Heimweh gekriegt. Mhm. Das habe ich nicht mehr ausgehalten. Das war der Grund. Dann kam ich wieder raus, dann bin ich nochmal ein paar Mal, das wird jetzt zu lang, was dann alles passiert ist. Und meine Mutter hat mich wieder rausgebracht. Da ist dann ein Streit zwischen meinen Eltern. Mein Vater wollte mich dann hier halten, hier behalten. Meine Mutter hat gesagt, nein, du musst dann wieder raus. Und dann bin ich, da hat es so gedauert bis April, Mai. Mhm. Und dann habe ich einer meiner 4 schönsten Jahre, also für die damalige Zeit, was ich mich erinnern kann, einer schönsten Jahre gehabt. Das ist dann so gut gefallen, ja. Weil wir waren so eine Gemeinschaft, es waren nur Jungs, da hat man noch nicht aufgenommen. Und das war eine super Zeit. Wir waren, wie viel waren wir? Wir waren ungefähr 70 Jungen oder 80 Jungen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Also war da sportmäßig. Dann aufräumen, Betten machen und alles, was da war. Die Bundeswehr ist ein Dreck dagegen.
Okay.
Also, was wir da erlebt haben. Aber das hat man eigentlich, ich habe das jetzt ja nicht so als übel empfunden.
Ja.
Weil ich war immer ein bisschen ordentlich und so und habe gehasst, wenn Unordnung ist. Und das war nicht eine Überordnung. Und da habe ich dann, wie wir draußen waren, meine Eltern, es war dann so, dass meine Eltern alle Monate, wenn sie mich besuchen wollten, habe ich gesagt, mir braucht es nicht kommen, weil wir sind Samstag, Sonntag, wir haben ja, das war alles für Natur.
Ja.
Wir haben Bayer, Seen gehabt, Wälder, und da sind wir Jungs, haben wir ausgerührt zu spielen oder was. Wir sind jeden Tag in der Früh um 5 Uhr aufgestanden, Sommer und Winter, ab Winter bis Sommer ungefähr 5000 Meter, jeden Tag, als 10, 11-Jähriger, 12-Jähriger, 13, 14-Jähriger. Im Sommer dann in unserem Weiher mit Schilf, also es war nicht so, dass es ein Schwimmbecken war und Frösche und alles was drin war, da würden die Kinder heute schreien, was da für Tiere drin waren in dem Weiher. Ja, da hat es mir wahnsinnig gut gefallen und da haben wir eine Schwester gekriegt, eine neue Schwester aus Mallersdorf und zwar, das war ja, das haben Franziskanerinnen ausgerichtet und mit den Hauben halt so, ja.
Ja, okay.
Den Kopf hast du nie gesehen, du hast nur das Gesicht gesehen. Und das war eine junge Schwester und in diese Schwester habe ich mich verliebt. Verliebt als 10-Jähriger. Also kann man jetzt nicht sagen, verliebt, sondern ich habe immer die Nähe zu der Schwester. Und diese Schwester, die neu kam, die hat die Orgel gespielt.
Mhm.
Weil wir haben im Heim auch eine eigene Kirche gehabt.
Mhm.
Und das war auch 6-mal in der Woche Kirchgang in der Früh. Abends, Samstag 2-mal, Sonntag 2-mal unter der Woche. Ja, und dann durfte ich hinten an die Orgel treten, das war irgendwie Blasbalg. Und dann habe ich mich sozusagen vorgearbeitet als Vorbeter, also vom Umfeld der Kanzel, wo die Orgel war. Und dann hat sie im Heim ausgegeben, wer Klavier spielen möchte, dass sie Unterricht gibt. Ja, und da war der Einzige. haben keinen Bock nicht gehabt, da war ich der Einzige und habe dann in der Woche, weiß ich nicht, 3-4 Mal, habe ich, die hat oft untertags Zeit gehabt und so, und wenn der Schulunterricht zu Ende war, das war 8 bis 12, 2 Stunden Pause, dann wieder Schulunterricht von 2 bis 4 und von 4 bis 6 wieder Pause. Dann Abendessen um 7 Uhr, alle Gebet am Gang, die ganze Heim. Abendgebet und dann halt ruhig bis zum nächsten Frühstück, also nicht mehr lang. Und ja, und dann haben wir gedacht, okay, das hat mir Spaß gemacht. Und dann, wie ich dann dort weggekommen bin, war ich 14, dann musste ich Aufnahmeprüfung machen bei Ari, da habe ich bestanden. Und dann habe ich bei Arid das Lernen angefangen.
Das heißt, Film hat dich von vornherein schon interessiert.
Also komischerweise, meine Berufsziele waren als 9-, 10-Jähriger, waren die Feuerwehrmann, Radrennfahrer und Kameramann.
Okay, die ersten zwei finden, glaube ich, alle Männer cool. Kameramann muss man erstmal einen Zugang zu finden.
Genau. Mhm. Und das hat folgende Bewandtnis gehabt. Mein Vater war in der Bavaria Filmkunst, also vor jetzt vor der Bavaria, Bavaria Studios, war die Bavaria Filmkunst noch. Und der hat den Chef gefahren. Mein Vater war früher bei BMW Flugzeugmotorenbauer und war der Einzige, der nicht in den Krieg musste.
Ah, okay.
Der war beim Militär, aber war dann, ist nicht eingezogen worden wegen Flugzeugmotorenbau. Ja. Während seine anderen drei Brüder, das war der Grund aus Stalingrad, alle drei Brüder in Stalingrad gefahren sind. Okay. Das war wiederum Ansporn, halt später.
Mhm.
Und da bin ich bei allen die Lehre gegangen, bin aufs Konservatorium in München. Und dann war ich da auch nochmal 5 Jahre. Und dann haben wir eine Band gegründet.
Mhm.
Das war dann schon in der Zeit, da war ich, wird heute dann 39, 56, ja, war so 55, 55 rum. Und
nicht ganz 18. Okay.
Und dann haben wir gespielt in München. Wir haben ein paar so Dinge gehabt, wo wir gespielt haben. Und dann kam die Meldung, wir haben ein Angebot in St. Anton über die Wintersaison. Okay. Wir waren zu viert, Saxophon, Schlagzeug, Bass und ich Pianist. Und wir waren eine gute Truppe, wir haben immer bei mir zu Hause geübt. Und wir haben zu Hause, was haben wir denn gehabt? Ich schätze mal 70 Quadratmeter. Also es war ein Wohnzimmer, eine ganz kleine Küche, ein Schlafzimmer für meine Eltern, ein ganz kleiner, weil wir waren ausgebombt, haben dann eine Wohnung zugewiesen bekommen.
Mhm.
Und ich habe ein Zimmer gehabt, das war, ich schätze mal, 5 Quadratmeter. Da war ein Bett drin, Schrank habe ich am Gang bauen müssen und ein Klavier. Meine Mutter war da ziemlich, hat gesagt, ich möchte das machen. Und habe meine Mutter als Klavierkraft, die habe ich da unterstützt, obwohl sie von Musik null Ahnung hatte.
Okay.
Null. Mein Vater sowieso nicht. Und in dem kleinen Zimmer bis zum Gang, weil bei den anderen konnte man nicht üben, dann ist dann immer zweimal in der Woche Schlagzeug, Bass, Saxophon. Da haben sie natürlich, das waren natürlich Wände, wo sie alle Mitbewohner, haben sie furchtbar aufgeregt immer. Ja. Weil wir haben da schon einen Dach gemacht. Und da war meine Mutter, die hat mit der Verteidigung gesagt, bis 22 Uhr kann man das. Dann habe ich dann gesagt, aber nicht mit der Band. aber das ging dann, hat sich mit den Nachbarn dann irgendwie wieder verstanden und bin dann selber hingegangen und so.
Okay, da haben wir aber das zeigt, du hast schon damals deine Möglichkeiten gesucht und gefunden, wie man da durchkommt. Und
das habe ich eigentlich immer gehabt.
Ja, super.
Komischerweise.
Top.
Also so wie ich, also ich habe da auch oft nachgedacht, wo ich dann mir gedacht habe, so als 8-9-Jährige in der Schule und so.
5 Quadratmeter Zimmer, das muss man sich mal vorstellen. Also was? 5 Quadratmeter Zimmer und da drin spielt die ganze Band.
Dann kann ich in einem kleinen Raum, inzwischen in einem kleinen Raum wegen Zustände. Also das ist, ich könnte nie mehr in einer kleinen Wohnung leben.
Okay, das, also das hat sich dann geändert.
Das hat sich geändert. Und da war, ja, da bist du Jugendlicher, da warst du, und dann waren wir unterwegs, das war Elvis Presley, Zeit, Fats Domino, Bill Haley, jeden Tag abends in die Rumba-Bar in der Goethestraße, tanzt bis in der Früh um 4, also am Wochenende. Und die Möglichkeit, also war St. Anton das Angebot, und da wurde uns wieder abgeschrieben. Warum, weiß ich nicht, den Grund weiß ich nicht. Und dann habe ich von meinem Vater gehört, dass ich eventuell 1960 im Herbst, das war im Winter 60, also aber im Herbst, eventuell eine Möglichkeit habe, in die Bavaria zu kommen, aber ist nicht sicher.
Mit 21.
Und dann haben wir, da war ich 60, nein, da war ich, aber genau, 21. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe wahnsinnig gerne Musik gemacht und das war ein aufregendes Leben. Ja. Und ich habe damals, ich bin ja in der Zwischenzeit, wo ich von Ari weg bin und zur Bavaria gekommen bin, wo ich Musik gemacht habe, bin ich auch noch Taxi gefahren.
Ah ja.
Habe einen Taxiführerschein gemacht, bin Taxi gefahren, eine Woche, wann ich halt Zeit gehabt habe, habe Bettwäsche, da ist die neue bunte Bettwäsche aufgekommen. Ich bin ja mit Juden aufgewachsen, die alle geflüchtet sind, wir haben eine gemeinsame Wohnung gehabt. Zwei Familien jüdisch, die aus Ungarn geflüchtet sind. Und zwei Familien deutsch. Und der hat dann 48, 49 hat der Hilsenader Zimmelstein war ein Textilhandel und der hat das alles gehabt, Bettwäsche, Teppich oder alles mögliche. Und da habe ich mein Auto vollgepackt und bin aufs Land gefahren und Bettwäsche verkauft, bunte. Ja, das war einmalig.
Wow.
Das waren so Sachen, die wir mein ganzes Leben mal merken,
ja,
was ich da alles erlebt habe. Das ist allein ihr Buch. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere das und wenn die anderen, ja, da war ein Angebot in Stockholm, ein halbes Jahr, das war das Entscheidende.
Ja.
6 Monate Stockholm in einem Hotel, als Band. Und dann
sechs Monate,
waren wir da verpflichtet. Und ich habe ja, wie ich 10 war, hat er mein Vater, der hat immer Heinz Rühmann gefahren, Hans Moser, Alexander Gollin, die ganzen alten Bavaria-Stars.
Mhm.
Da durfte ich oft mitfahren.
Ach,
und so habe ich den Rühmann kennengelernt, habe ich den Hans Moser kennengelernt. Und das war alles so, dass ich dann, und dann habe ich meinen Vater mal mitgenommen, das ist Plakat, Planta Kasper, der 1949 gewählt wurde, da war ich 10, nach Berchtesgaden. Und da habe ich zuschauen dürfen, das war am Hintersee, zuschauen dürfen bei den Dreharbeiten. Und dann habe ich gesagt, da habe ich die riesen Scheinwerfer, was es gar nicht mehr gibt.
Ja.
20 habe ich so wenig, 100 Mann Team.
Ja.
Also als unvorstellbar, kann sich gar keiner mehr vorstellen, wie das war. Und der Kameramann, der hat dann nur mit seinem Ding, hat er da hochgeschaut, mit seinem Monokel, also mit dem Filter drinnen, ist die Sonne, wann kommen die Wolken, wenn die Wolken zukommen, was zukommen, war 3 Tage Pause, gibt es ja alles nicht mehr. Und aufgrund dessen, später, viele Jahre später, habe ich den Film gemacht.
Okay.
Es hat auch ein Ding gehabt. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen einen neuen Pianisten suchen. Ich habe es dann gemacht, die waren dann in Stockholm. Und ich habe dann ein Taxi gefahren und habe mich so rumgetrieben, also nicht rumgetrieben, sondern Bettwäsche verkauft, Staubsauger verkauft, ich habe alles mögliche gemacht. Es war die Zeit damals der Vertreter.
Ja.
Ja. Und ich habe dann einen Untervertreter gehabt.
Dein Team aufgebaut.
Ja. Und dann hat das funktioniert. 1. September oder 1. Oktober, weiß ich jetzt nicht mehr, hat das funktioniert, dass ich in die Bavaria gekommen bin. Und ich habe damals, wenn ich in die Bavaria gekommen bin, da bin ich praktisch als Materialassistent, sozusagen als Depp. Also erst anfangen, da waren in die Studios, da waren ja hunderte Leute. Und ist ja immer mit 3 Kameras gedreht worden.
Ich habe also angefangen, gekabelt.
Ja, da war die große Karte, aber mit Film. 300 Meter Film oder in die Kameras drin. Und dann hast du, Materialassistent heißt, nur die Kassette einlegen. Und dann ins Studio tragen, dem Assistenten, der hat es dann gegeben, du musst dich vorarbeiten, also der Materialassistent, dann war der Kameraassistent an der 3. Kamera, der Kameraassistent an der 2. Kameraassistent an der 1. Schwenker an der 3. Schwenker an der 2. Schwenker an der 1. Schwenker heißt, durch die Kamera schauen. Und dann schauen wir uns, was damit kann. Das sind 10 Jahre vergangen, bis du das Ganze durchgelaufen hast. Ja. Und das war so komisch, wie ich dann in die Bavaria jetzt einmal gefahren bin, habe ich einen, 1960 habe ich einen hellblauen MG gehabt. Okay. Einen Sportwagen, da hat es vielleicht 3 München gegeben. Aber ich habe mir das alles durch Taxifahren und durch alles, habe mir das alles zusammengearbeitet und das war immer ein Wunschtraum, ich möchte dann so einen MG haben. Und den habe ich mir dann auch geleistet. Und
bist aufgefallen.
Und dann, ja, da habe ich gesagt, der Material ist, der kommt jetzt wie mit dem G. Wir sind mit der Straßenbahn gekommen. Die Kamera und wie immer. Und das habe ich dann, und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist zu viel. Das schadet dir vielleicht, und da bin ich halt mit dem Radl gekommen. Also, weil ich wusste, Naja, war eine schöne Zeit. Und ja, und dann hast du halt so vorgearbeitet bis 1972. Und 1972, ich war 10 Jahre beim Gernot Roll.
Mhm.
Gernot Roll
kenn ich.
Kennst du, gell?
Ja.
Gernot Roll war eigentlich der jüngste Kameramann Deutschlands. Mhm. Mit 23 Jahren hat der ganz große Sachen schon gemacht. Und da war ein Assistent, ist auch mein bester Freund, mhm, nach wie vor. Mhm. Wir haben jetzt miteinander, haben wir, glaube ich, 126 Jahre Film.
Unglaublich.
Ja.
Ich glaube, er ist am Donnerstag auch wieder bei der Deutschen Filmakademie mit dabei.
Aha.
Da ist er im Hotel Olympic.
Im Hotel Olympic,
genau.
Ja, da habe ich den Mehrladen, aber ich möchte schon hingehen, aber ich war da schon lange mit Falk und so. Na ja, okay, und dann hat der Gernot Roll hat da was zu, da haben wir mit Franz Peter Wirth, Alexander II, 6x90 Minuten waren das. Und der Gernot hat den Wolfram oder was immer, Döpke, den Regisseur, war vorher Zusage, dass er was macht. Mhm. Und der Franz Peter Wirth. Und dann hat der Gernot die ersten 4 Folgen gemacht.
Mhm.
Und dann hat der Franz Peter Wirth gesagt zu mir, ob ich das weitermachen würde. Aber er hat gleich gesagt, wenn es nicht funktioniert, schmeiße ich dich morgen sofort raus. Ganz klar. Oh, okay. Ganz klare Verhältnisse. Aber
die Chancen braucht es halt.
Die Chance braucht es. Mhm. Und Franz Peter Wirth war damals mit Fritz Unkelte, das waren die 2 Fernsehregisseure.
Hammer.
Also die größten, mhm, in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, Franz Peter kannte ja, wenn man mit ihm viel macht, mich als Assistent, gehen wir das Kamera, dann war auch in Wagenstein und dann die ganzen Klassiker, alles haben wir da gemacht und so. Und dann durfte er in der Zeit schon ein bisschen geschwenkt, habe ich ja schon an der ersten, dritten, zweiten, ersten, mhm, dann war ich gerne schon mehr eingesetzt an der ersten und so. Also da musste ich halt noch Licht machen und so. Also das war dann schon ein bisschen nicht so ins kalte Wasser gesprungen.
Also du wusstest schon, worum es geht. Du hattest
ich
auch keine 10 Sorge.
Ich habe 10 Jahre hinter mir gehabt, ich wusste da schon eigentlich, um was es geht. Und, aber ob du das halt schaffst, wie kommunizierst du mit so Leuten? Weil die waren damals so, Franz Peter, auch der Umkehrter, wenn du gespielt hast, bist du eine Sekunde unsicher. Ist er sofort unsicher geworden.
Ja.
Weil er konnte damals ja nicht sehen. Er musste sich auf dich verlassen. Jetzt hast du überall Monitore.
Ja.
Und damals hat er sich vorbei, war nur einer, der da
durch hat. Zuschauen.
Ja. Und der hat dieses 2 Tage später an die Muster. Mhm. Muster sind, wo das gedrehte Material ins Kopierwerk kommt und 2 Tage hast du dann später gesehen. Und du durftest nie, der hat immer gefragt, er hat gesagt, Josef, damals Sepp, er hat gesagt, Sepp, was in Ordnung? Wenn du jetzt gesagt hast, ja, Franz Peter, wir muss sagen, ja, Franz Peter, war schon irgendwie. Weil du hast sagen müssen, war in Ordnung. Ja. Also nicht jetzt, da hat vielleicht das noch gefehlt oder das noch oder das ist, habe ich gerade hab übersehen oder was. Das durftest du dir nicht erlauben. Also das war immer, oder du hast es 20 Mal machen können.
Mhm.
Die Chance hast du gehabt.
Ja.
Dass du immer, wenn irgendwas war und du sagst, nein, da habe ich das dahinter drin gehabt und da war ein bisschen was nicht in Ordnung oder in den Schauspielen, mhm, habe ich gerade gesehen, so und so. Nochmal. Das war kein Problem. Mhm. Aber nur wenn du gesagt hast, ja, es könnte, weißt, das war so, das durftest du machen. Ja, und dann habe ich halt mein Unwesen halt in der Bavaria und dann war ja ständig Kameramann und dann bin ich 89 bin ich die Geschichten der Bavaria, da gibt es ja so viele Geschichten, jetzt würde ich den Rahmen sprengen, das schreibe ich mein Buch.
Mhm.
Und,
bin ich schon gespannt.
Und 90 habe ich dann gekündigt. Mhm. Der Gernot hat schon vorher, 3 Jahre vorher gekündigt.
Mhm.
Und wir waren ja damals in der Anfangszeit, waren wir 48 Kameraleute. Also 48 Personen an der Kamera.
Ja.
Bei Maria.
Mhm.
Und da wurden.
Also alle fest angestellt?
Alle fest angestellt.
Mhm.
Das war 62, 63, 64 mhm. in der Zeit, alle fest angestellt. Und dann wurden, was nicht, Ende der 60er Jahre, wurden dann 40 oder 42 entlassen.
Mhm.
Ja. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich übrig geblieben bin.
Mhm.
Weil Gerhard und ich waren ein unschlagbares Team.
Top. Okay, ja. Das braucht's.
Und da war dann der Charlie Steinberger, glaube ich, war noch da, Hassenstein. Ja, weiß jetzt nicht mehr. Also jedenfalls sind viele über 40 gekündigt worden. Und dann habe ich 1990 gekündigt. Und, aber nicht aus Frust oder was, sondern ich sehe Ari und die Bavaria immer als meine Mutter an, als meine Berufsmutter sozusagen. Die Bavaria natürlich mehr als Ari, weil Ari war ja viel weniger. Und meine Laufzeit hat ja in der Bavaria begonnen und hat auch dort geendet. Ist aber bis heute noch vorhanden.
Wir sind auch gerade in den Bavaria Filmstudios?
Nein, sind wir nicht.
Bavaria Filmplatz.
Aber Bavaria Filmplatz sind wir. Und ja, ich habe mein Büro da hinten gehabt in der Bavaria. Dann bin ich umgezogen nach Grünwald. Da war bei mir im Büro der Bulli Herbig, der Tim Schweiger. Wir waren alles eine Mannschaft. Und dann sind wir Bavaria. Ja, dann habe ich Freischaft, aber nicht aus Frust, sondern einfach um mehr Geld zu verdienen.
Ja.
Weil du hast als Festangestellter einfach nicht so bekommen wie als Freier. Du hast natürlich aufpassen müssen, wenn du als Freier keine Arbeit gehabt hast, hast du natürlich weniger verdient als Festangestellter. Ganz klar. Und aber ich war so gut im Geschäft eigentlich, dass ich mir das getraut habe. Ich war auf alles verzichtet, ich war unkündbar.
Ja.
Ne? Habe ich gesagt, nein, das war es jetzt noch nicht ganz und so.
Vor allem, das sind ja 25 Jahre gewesen, ne? Wenn man das mal zusammenrechnet.
Ja, das waren 20.
20, okay.
Von 60 bis 90. Nein, von 60 bis. 89? Nein, Schwanz, nein, stimmt nicht. Bis 80.
Bis 80.
Bis 80. 80, weil danach ist es 20 Jahre waren es. Und dann habe ich die meiste Zeit fast alles in der Bavaria gemacht, das Freischaffende. Und habe ich gut verdient. Das war super, war das. Ja, und dann ist man 85, habe ich eine Bandscheibenoperation gehabt. Da konnte ich jahrelang nicht mehr gehen, es war grausam. Habe aber gedreht mit Spritzen und immer. Es war einfach, ich wollte das Geld nicht liegen lassen, habe eine Freude gehabt am Drehen, aber es war grausam. Dann habe ich entschlossen, mich zu operieren. Dann bin ich im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm bin ich operiert worden, aber nicht weil ich bei der Bundeswehr war, sondern das ist eine eigene Geschichte. Bin ich ausgekommen. Aber nicht rausgekommen in dem Sinne, dass ich nicht wollte. Ich war bei der Musterung mit 18 und da habe ich gefragt, wann ich eingezogen werden will, habe ich gesagt, sofort. Weil ich wusste nicht, wie mein Mentor in der Bavaria, wusste nicht, wie mein Werdegang ist. Ja? Und dann habe ich von denen zwei Jahren nichts gehört.
Okay.
Null gehört. Und dann habe ich einfach meine Fahrkarten gekriegt, zu den Panzer nach Traunstein. Im Oktober, zwei Jahre später, war in Bavaria. Dann bin ich ins Wehrgeistersalzamt, da habe ich gesagt, die haben mir nie einen Termin gegeben, dann bin ich aber runter und bin sitzen geblieben, 7 Stunden. Ach, vor der Türe auf der Bank. Ich bin, glaube ich, um halb neun runtergekommen und bin auch so um 5 oder 6 bin ich raus. Und immer wieder geklopft und sind wieder andere reingekommen und so. Die haben eigentlich mich nicht angehört, was ich wollen habe.
Das war, als du 21 warst, rum.
Da war ich, genau so.
Ja.
Und dann bin ich irgendwann, habe ich gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie sehen doch, dass Sie gehen oft aus der Türe da raus, holen in ein anderes Zimmer irgendwelche Akten und Sie sehen irgendwie, so weit konnte ich schon denken, wenn ich jetzt da rausgehe, es ist einfach älter als ich, aber wenn der immer einer sitzt, will der was. Weil der will ja nicht von dem anderen Zimmer, das 20 Meter weiter weg ist. Ja? Dann hat er mich reinlassen am Nachmittag. Dann habe ich gesagt, wir wissen was. Dann habe ich gesagt, ich habe die Fahrkarten, alles nicht und so. Aber ich kann jetzt nicht mehr gehen zur Bundeswehr. Weil ich habe mich jetzt beruflich verändert. Und habe ich gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Dann müssen sie mich abholen. Dann ist der eine halbe Stunde verschwunden. Der bin mit dem Wort gesprochen. Der hat sich das angeschaut. Der hat sich das angesehen. Dann ist er aus dem Zimmer, war er wieder 5 Stunden, in seinem Zimmer gesessen. Dann kam er wieder. Seine Schubladen da aufgezogen, hat irgendwas da rumgemacht und so. Dann hat der Film gesagt, ich höre nicht den Film von uns. Das war der Punkt, wo ich nie mehr was gehört habe.
Okay, alles klar.
Also das war die Nummer. Das war die Nummer. Und naja, und dann habe ich in der Bavaria als Freischaffender halt wahnsinnig viel gemacht. Und dann zurück zu kommen auf die Bandscheibenoperation. Mhm. Dann bin ich in Reha nach Endorf gekommen. Und ich war da bloß zwei oder drei Tage, musste das Zimmer räumen. Da habe ich den Krankenwagen nach Endorf gefahren, mhm, in das Reha-Ding. Und da war alles klar, Zimmer. Dann komme ich dorthin, habe ich kein Zimmer.
Okay.
Da musste ich mir zwei Tage nach der Operation. Und da haben sie ja nicht so operiert wie jetzt. Also das war für eine ganz andere Operation noch. Und dann habe ich mir in so einem Bahn oder Zimmer gemietet, das auch kein Fenster gehabt. Ganz geil. Über eine Nacht, am nächsten Tag hätte ich das bekommen. Ja? Mhm. Und dann bin ich.
Also außerhalb vom Krankenhaus?
Außerhalb von Krankenhaus. Mitten in Endorf im Dorf.
War nicht schlecht.
Ja, und dann bin ich am Abend, weil ich bin da verzweifelt in dem Zimmer. Und dann bin ich zum Bahnhof. Ich habe eine Fahrkarte, die erste Klasse, genommen, dass ich meine Füße, waren nicht viele Leute drin, so aufstehen kann, weil ich konnte mich ja fast nicht drehen.
Okay.
Ich habe einen Freund angerufen, ich weiß jetzt nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Dann bin ich in Sugarshack,
okay,
in die Disco und ein bisschen früh um 5 getanzt. Getanzt. Ein paar Whisky da,
ah ja, okay.
Schmerzen weg und so.
Alles hinter sich.
So. Okay. In der Früh um 5 habe ich meinen Freund zum Bahnhof gebracht, bin ich wieder nach Endorf, mit dem Taxi in die Reha, also wieder rein, konnte nicht mehr gehen, konnte mir gar nichts mehr. Konnte keinen anmerken, ich kann gar nichts mehr.
Vom Alkohol oder weil
dein Körper? Vom Körper.
Der hat dich ausgelaugt.
Völlig kaputt. Habe ich gleich meinen Professor Oldenkott gesagt, habe ich angerufen, den Professor, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt, die ganze Nacht tanzt und so.
Das ist jetzt auch noch so ein Schieden, wenn man die schlechten Betten.
Dann hat er gesagt, Herr Prinzer, bleiben Sie ganz ruhig, bleiben Sie jetzt einmal 3-4 Tage im Bett. Sagst du der Schwester, dass Sie nicht aufstehen dürfen. Und bin ich 3-4 Tage im Bett geblieben. Ja, da war ich 4 Wochen und dann war wieder alles soweit. Nach 3-4 Tagen war das einigermaßen gut. Ich habe halt noch nicht so gehen können. Also, aber da darfst du sowieso nur stehen und essen im Stehen und hat das so schon. Also jedenfalls, und dann bin ich nach Griesbach gefahren, in meine Heimat, also wo ich aufgewachsen bin.
Bad Griesbach?
In Bad Griesbach.
Ach schön, in das Rottan. Sind wir bei Ostern.
Mhm. In Rottan. Ich bin aufgewachsen in Hebertsfelden, das ist zwischen Eckenfeld und Verkehren, elterlicherseits von meinem Vater. Und da fahre ich runter und da bin ich, mit denen ich aufgewachsen bin, es waren 11 Kinder, es war der größte Hof, der Simmerl Bauernhof hieß er. Und da fahre ich so auf der Landstraße und sehe, ob er die ganzen Felder kennt, wer gewohnt hat und ob die Marlene oder der Xaver oder wer da geblüht hat. Mhm. Und alles geblüht und so. Und da habe ich die gesehen, die Marlene, glaube ich, hieß sie. Und dann bin ich vorbeigefahren und habe es besucht.
Okay.
Ja, die habe ich alle 10 Jahre mal gesehen. Mit denen bin ich aufgewachsen, da war ich 2. Also bis zum 10. und hatte immer wieder Urlaub und so.
Und das war eigentlich gar keine Entfernung.
Das sind 137 Kilometer.
Ja.
Ja, und da war ich jetzt, letzte Woche. Mhm. Ich besuchte jemand von der Evi, leben noch 1, 2, 3. 3 Kinder noch. Mhm. Und dann haben wir so geredet und so, und gesagt, ich war jetzt nach Griesbach und so. Du sagst, sie stehen davor, da gibt es eine verrückte Bäuerin. Der hat ein Buch geschrieben, das haben wir gelesen. Herbstmilch.
Ja.
Und da kommt auch ein Hund in den Buch vor, der Schocker. Weil mein Großvater hat einen Spitz gehabt.
Ja.
Ein Spitz, ich weiß nicht, ob die Leute überhaupt einen Spitz kennen. Kennst du einen Spitz?
So ein Idefix, oder?
Nein, ein Idefix, ja. Ein weißen, kleiner,
ja, okay,
so ein richtiger Umtreiber. Der hieß ein Spitz. Und da bin ich Griesbach gefahren, dann wollte ich mir das Buch kaufen.
Mhm.
Dann war das Buch vergriffen. Dann habe ich gedacht, das haben wir. Buch vergriffen, ist ja nicht so schlecht.
Ja.
Dann bin ich nach Passau gefahren, das sind nur, glaube ich, 45 Kilometer oder was, und habe das Buch bekommen. Mhm. Dann habe ich Abendessen in Griesbach im Hotel Dann leg mich ins Bett, hab gelesen, es war abends um 8.
Okay.
Liest das Buch und so, und da kommt unser Hund tatsächlich vor. Und die ganzen Geschichten, wo ich so lese, das Buch hat aber 165 Seiten oder was, wenn ich so lese, habe ich gesagt, das war meine Kindheit. Mhm. Dann habe ich mir das Telefonbuch vom Hotel geben lassen und habe nachgeschaut, Wimmscheider. Und da waren ungefähr 5 oder 6 Wimmscheider drin.
Alle durch.
Und ich weiß, ich weiß immer, der zweite oder der dritte oder der vierte. Bei irgendeinem, ich glaube beim ersten oder zweiten, ich glaube dritte oder vierte, bin ich fündig geworden. Mhm. Habe ich gesagt, sind Sie das? Wimmscheider. War der Albert Wimmscheider am Telefon. Ja? Und ich wusste nicht, wie das der Albert heißt. Mhm. Habe ich gesagt, haben Sie das Buch, sind Sie das, der von Herbstbier und so? Ja, meine Frau und ich, hat er gesagt. Meine Frau und ich. Und ja, habe ich gesagt, könnte ich da mal, weil ich fahre am Samstag, fahre ich nach Hause, nach München wieder. Und wo wohnt er denn Sie? Und da habe ich schon gesehen, das war in der Nähe von Schönau, das ist da bei Pfarrkirchen. Mhm. Das ist auf dem Rückweg direkt, also mit einer kleinen Abstecher fahren wir vorbei. Und dann hat er gesagt, ja, der hat nicht viel geredet mit mir. Dann hat er gesagt, dann kommst, aber kommst um 11:30, wenn wir da essen. Wir haben uns ja gar nicht gekannt, gell? Mhm. Aber so sind die.
Ja, großartig.
Kommst um 11:30, dann bin ich dahin. Und er hat gesagt, ja, ich möchte gerne die Rechte kaufen, ich möchte gerne einen Film machen über das.
Direkt knallhart rein.
Knallhart rein. Und weil die haben, ich wusste ja, warum ich komme, wer ich bin, oder das hat dich schon interessiert.
Ja.
Und da haben die gesagt, aber was ein Film? Die haben gar nicht gewusst, was ein Film ist.
Ja.
Ich weiß nicht, wann das letzte Mal im Kino war, vielleicht vor 50 Jahren oder überhaupt in ihrem Leben nicht. Mhm. Und haben wir gerade die DVD oder das haben die alles nicht gehabt.
Ja, ja.
Und dann habe ich, da haben die gesagt, ja, aber wir können ja nicht spielen. Also die beiden, die haben gesagt, sie müssen jetzt spielen. Mhm. Wir können ja nicht spielen. Und dann habe ich gesagt, das war eine Riesennummer, wir haben dann gegessen, dann musste ich noch da bleiben, um 16 Uhr oder was, hat es Kaffee und Rohrnudel gegeben, Zwetschgenrohrnudel, sehr gut, und selber gebacken natürlich alles, selber gekocht alles, schmeckt anders, als wenn du heute in der Wirtschaft bist.
Wer so gut kochen kann, muss auch nicht spielen.
Und ja, dann haben sie gesagt, okay, sie haben die Rechte vergeben an Piper Verlag.
Hm, wird sich auch sehr gern.
Genau. Piper Verlag, und dann bin ich am Montag oder Dienstag, bin dann nach München am Abend zurück, bin ich zum Piper Verlag. Ja, da war der erste Schock. Ja, wir haben die Filmrechte, kosten aber 110.000 Euro. Ah, nein. War der erste Nackenschlag. Ja, mit dem habe ich überhaupt nicht geredet. Ja. Ja gut, aber ich habe dann nicht aufgegeben, weil das unbedingt war. Und dann habe ich halt eine Förderung eingereicht, Bayerische Filmförderung, die habe ich beim ersten Anlauf nicht bekommen, weil da gibt es ja so Antragsformulare, wo du den Komponisten, den Regisseur, den Kameramann so 8 bis 12 Positionen reinschreiben musst und so. Und da habe ich überlegt, schon viel mehr. Und da musste ich mal vorgeladen, ins Kultusministerium am Salvatorplatz. Und das war damals noch der Dr. Maximilian von Andrini. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr Dr. von Andrini, jetzt möchte ich jetzt einmal nur eine Minute reden, dann gehe ich ja wieder. Und ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet in Berlin mit dem Hallervorden. Bin in der Früh in der ersten Fliegerei, weil ich vorgeladen war. Ich habe schon gewusst, dass ich es gekriegt habe. Ja. Aber ich wollte nur wissen, jetzt warum. Da habe ich gesagt, ich sage es Ihnen, die Kommission hat gesagt, da ist ein Irrer unterwegs, weil da 10 oder 12 Mal viel mehr stand. Und ich gesagt, ja. Dann haben wir das alles erklärt, es war ein super Gespräch mit ihm, war überhaupt ein ganz toller Mann. Und beim zweiten Anlauf hat er gesagt, er schafft dafür, dass ich es bekomme.
Stark.
Und dann habe ich das bekommen, dann habe ich noch einen Förderer gehabt, das war der Heinz Ungereit, das war damals der Programmdirektor vom ZDF, dann habe ich noch vom BMI 300.000 bekommen vom Bundesinnenministerium und 300.000 habe ich Schulden aufgenommen. Ja, das war heftig, aber mir war es wurscht. Ich habe damals gesagt zu meiner Frau, habe ich gesagt, wir werden das für 10 Jahre, werden wir das mit, ich bin ja gut im Job.
Mhm.
Also, und meine Frau war eine Schauspielerin, also in 10 Jahren zahlen wir das ab.
Ja.
Die 300.000, das macht man einfach. Scheißegal. Und damals hast du keinen Verleih gebraucht.
Mhm.
Jetzt brauchst du bei der Einheim schon einen Verleiher. Und dann haben wir das Training angefangen und irgendwie so zur Hälfte der Drehzeit war natürlich in der Brigitte, überall war die Wimschneider ja präsent.
Mhm.
Ja, die alte Bäuerin, auch Kinder zu versorgen, es war völlig, es war irgendwie, man, das war, ja, wie soll ich sagen,
das war wie ein Lauffeuer.
Wie ein Lauffeuer.
Mhm.
Dann habe ich einfach mal im Hof, wo wir gedreht haben, habe ich einfach mal 5 Verleiher gehabt. 5 Verleiher. Die dabei, die sich interessiert haben, 3 weniger, 2 mehr und einer sehr. Das war damals der Hanno Huth von Sinatra Film.
Mhm.
Und ja, dann hat er gesagt, der Film macht keine 50.000 Besucher und so. Dann habe ich gesagt, ja, okay, finanziert habe ich alles gehabt.
Mhm.
Hat gesagt, gib mir 50.000. Aber ich sagte, nein, dann brauche ich die 50.000 auch nicht. Und wir können es so machen, wenn er. Alles, was über 50.000 ist, gibt es einen Zuschuss, alle 50.000 Besucher.
Mhm.
Da habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und da habe ich dann ein riesen Geschäft gemacht, weil der Firma hat 2,6 Millionen gemacht.
Großartig.
Das war der,
und deine Schulden waren dann von
einer Art. Nach 6 oder 7 Wochen, werde ich nie vergessen, habe ich den ersten Scheck gekriegt, über 1 Million lag. Dann wäre auf den ganzen Scheck gegeben.
Ja.
Dann habe ich geschaut, 1 und 6 0. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Gell? Habe ich nochmal angerufen, fertig mit. Ja, das kann ich. Ja, dann habe ich sofort meine Ding zurückbezahlt, meine Förderung, die 400.000. Und habe dann, wenn es nicht funktioniert hätte, eine Kamera gemacht. Und dann habe ich gesagt, mache ich weiter. Und das ist dann
einem
das,
Film
mit einem Film war das dann so, dass ich halt dann, ja bis heute,
ja.
Das war der Anfang für mich, das war mein Glücksfall.
Mhm.
Das ja, ich habe gar nicht gewusst, was ich da so treibe. Ich habe das nur als authentisch, was ich als in Erinnerung hatte, wie die Leute gelebt haben. Ich wusste, wie die Leute ticken im Rottal.
Ja.
Und das ist natürlich wichtig. Naja, und dann habe ich an dem Film 4 Millionen verdient.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich nicht mit. Und dann habe ich Ramadan gemacht.
Ja.
Gleich danach. Und dann bin ich depp. Ich habe dann nicht so durchgebracht. Ramadan da hinten. Und dann habe ich gesagt, jetzt eine Förderung und so, brauche ich jetzt auch nicht. Die haben mich geärgert damals und so. Dann habe ich die 4 Millionen in den Film weggesteckt.
Ja.
Hätte ich nicht müssen. Ja. Hätte ich alles nicht müssen. Aber. Das war so, das räumt mich auch nicht und so. Und,
wolltest du unabhängig sein?
Ich wollte unabhängig sein, aber unabhängig kann man nicht mehr sein in der jetzigen Zeit.
Mhm.
Das geht leider nicht mehr. Außerdem, du machst ja Granaten wie Schweighöfer oder Till Schweiger oder Bulli Herbig, dann bist du natürlich schon unabhängig, aber du hängst das Geld auch nicht. Du gehst natürlich auch in die Förderung oder Sender oder Verleiher. Also, bei so blöd darf man nicht sein, wie ich damals war.
Aber du hast natürlich deine Lehre rausgezogen. Und hast
ich habe meine Lehre rausgezogen, dass ich damals, weil ich konnte mir dann beherrscht mich auch keinen Schwenker, weil wenn du einen Kameramann hast, also sagen wir einen Kameramann hast, man weiß ja, was der kostet, weiß jetzt nicht mehr, was der in der Woche jetzt kostet, aber bestimmt 3.000 Euro.
Mhm.
Und das haben wir mir alles erspart,
mhm.
weil ich habe wenig Geld gehabt. Und dann habe ich halt Regie, ich bin ein Regisseur, ich mache einfach den Film.
Ja.
Ich traue mir das gar nicht, wenn ich jetzt an Umgelter oder an Wirt denke, da war so große Regisseure, an die haben auch nicht mehr geschafft, wenn ich so nachdenke, als ich jetzt. Oder noch weniger.
Mhm. Ne?
Und ich mache halt einen Film. Und da habe ich alles selber gemacht. Da habe ich, also Regie, den Film gemacht. Kamera und da selber geschwenkt.
Ja.
Und das mache ich bis heute.
Ich weiß, deswegen bist du für mich auch so inspiriert, weil ich bin ja ursprünglich Fotograf, bin dann Kameramann geworden, habe immer mehr gemerkt, dass die Projekte, die ich machen will, die sind nicht immer so gekommen. Viel Terra X gedreht und so, alles sehr viel Spaß gemacht.
Super, Terra X ist super.
Super, mit dem Gero von Böhm war das.
Ja,
und mit meinem Kollegen, dem Sebastian aus der Filmackerzeit. Aber wenn dann die Projekte nicht kommen, dann musst du dich natürlich selber auf den Weg machen, die ich machen will, historische und richtige Spielfilme. Und dann bin ich auch auf so ein Buch aufmerksam geworden, aber das war nur die Idee. Und irgendwann kommen dann viele Puzzlesteine zusammen und ich wurde auch erst abgelehnt von der Filmförderung. Aber beim zweiten Mal, sie haben schon gesagt, ja, jetzt macht ihr mal einen Workshop und...
Das hat sie bei uns gegeben.
Man muss halt dranbleiben, darauf will ich raus.
Es hat ja keine Schulen gegeben.
Das ist irre.
Aber weißt du, wie die HFFF oder in Baden-Württemberg und so, das hat es alles nicht gegeben. Mhm. Die Filmhochschulen und so. Und es war irgendwie eine andere Zeit. Ich sage immer zu Alzheimer Gerhard, wir haben die beste Zeit erwischt.
Absolut. Und hättest du es vielleicht gewusst, was da für Schwierigkeiten auf dich warten, weißt du, einfach mal 12-mal Filzmeier reinschreiben, das zeigt ja schon auch, was du für eine Kraft auch da reinsteckst. Aber du wusstest, ich krieg das schon hin. Du wusstest vielleicht noch nicht genau wie, du wusstest, du kriegst es.
Die Filzmeier auf der geschrieben habe. Ich war mein eigener Architekt, bin ein Jahr lang nach Niederbayern gefahren. Ich habe alle Höfe gesucht, ich habe alle Pferde gesucht, ich habe die Dreschmann gesucht, ich habe die Kumpasen gesucht, habe alles allein gemacht. Ein Jahr.
Hammer.
Habe gut verdient als Kameramann, habe das Geld hergenommen und bin auf Reisen gegangen. Mhm. Über ein Jahr, um das alles. Dann habe ich den Landrat vom Rottal kennengelernt, Ludwig Meyer, der bei mir danach sogar kostenlos den Stammfotograf gemacht hat. Der Landrat. Also, das war, und was man der alles zusammengebracht hat. Wir haben die Firma Basner, das ist ein Großmetzger in Griesbach, der hat uns versorgt den ganzen Tag, von der Früh bis abends, vom Feinsten, kostenlos.
Wow.
Das war alles der Ludwig Meyer, der Landrat. Und ich war jetzt letzte Woche am Samstag war ich in Niederbayern, und wenn ich heute in Niederbayern bin, Filzmeier, Christi, kennt mich jeder.
Schön.
Und darum gehe ich jetzt wieder hin.
Ja.
Ich sage das der Freitag noch. Und dann war das halt so, dann habe ich halt weitergemacht und dann Ramadama war auch ein Stück von mir, wo ich in München, wir haben einen Pulhaplatz gewohnt und da ist oben, wo der Greiner Berg ist, ist ein Bunker gewesen.
Mhm.
Ja, da muss man in dem Bunker immer so eine halbe Stunde. Meine Eltern waren nicht da, ich war bei meiner Tante, die war Lehrerin. Ich habe dann nachts immer, warum, weiß ich nicht, das weiß ich heute nicht. Ich war angezogen am Tisch, aber da war keine Matte drunter. War es einfach am Tisch, habe ich geschlafen, mit der Mütze, alles schon auf, ja, als Kind, so als Vierjähriger, wo ich manchmal wieder halt in München war. Ja. Und meine Tante hat immer so einen Sack Mehl und einen Sack Zucker neben dem Tisch gehabt. In den Rucksack. Bin noch nie drauf gekommen, auch nicht heute. Warum? Das hat sie immer mitgenommen.
Okay.
Und dann sind wir in den Bunker gerannt. Ja? Und dann sind wir in den Bunker einmal nicht reingekommen. Weil der Bunker musste rechtzeitig schließen, bevor die Bomben fallen, wegen dem Luftdruck. Da musste die Tür zu sein. Und drum das Bild bei Ramadama, wo ich draußen vor dem Bunker 30 brennende Kinder wegen, nicht brennende Kinder wegen, sondern 30 weiße Stroh aus so Bast, Kinderwegen standen und ringsum hat alles brennt.
Okay.
Das war, sind so, oder im Bunker drin, war oft in dem Bunker drin, das waren alles so Erlebnisse von mir. Das war der Film. Stalingrad war mein Vater, seine Brüder.
Mhm.
Scharfes Butter hat eine Bedeutung gehabt, und zwar mit der Einjahr Schneider, berühmter Komponist, weißt du, was du den kennst?
Mhm.
War auch der Chef von der Musikhochschule in München,
hat
jetzt gerade für China eine Riesenoper geschrieben.
Mhm.
Der hat dabei Herbstmilch, Ramadama, Stalingrad und Scharfes Butter die Musik gemacht. Und bei Scharfes Butter kam noch der Hubert von Goisern dazu.
Mhm.
Und der schreibt mir aus Kalkutta oder irgendwo aus Indien, lieber Josef, schreibt er, ich habe gerade ein Buch gelesen, das wäre ein Film für uns. Und hat er mir hingeschrieben und so, im Reklamverlag haben wir das Buch gekauft. Und dann ist es unverfügbar. Unverfügbar. Da lese ich 1000 tote Kühe auf der Weide. Also, du hast jetzt nicht das Digitale, was du nicht im Kopf gehabt. Das hat es nicht so gegeben. Und, aber das hört man dann. Dann habe ich gesagt, wir kommen wieder. Und dann habe ich gesagt, das ist ja gut für dich als Musiker. Und ich gesagt, wenn das alles Hörwunder, alles, was da so ist und so. Na ja, gut, dann habe ich den Robert Schneider angerufen. Das war der Autor, der hat die Filmrechte nicht vergeben gehabt. Und dann haben wir uns ein schlafes Bruder. Das war also ein Punkt, wo jeder gesagt hat, ich habe einen Vogel. Hat bei jeder abgenommen. Jeder. Das war eine Katastrophe. Da war ich bei einer Pleite gegangen. Dann ist Hanno Hut mit 2 Millionen bei den Filmen nach Österreich verkaufen konnte. Alle Verträge waren da. Ja? Aber okay. Als Hälfte, wenn der sagt, ich konnte den 2 Millionen nicht geben. Das war damals schon gebaut für 1,5 Millionen im Monta von auf 1700 Meter. Nee. Und dann sind wir, und dann hat es eine Begegnung gegeben, das dauert jetzt zu lang. Dann war ich beim Kirch, weil der Kirch einmal zu mir gesagt hat, er soll ihn besuchen, dann haben wir ihn besucht. Ich wollte aber nichts von ihm. Da haben wir 3 Stunden haben wir da geredet, einfach über Kinder, über alles Mögliche. Und der hat sich gewundert, dass ich nichts will. Dass ich dann, wie ich gegangen bin und so, und dann hat er gesagt, bleiben Sie mal da. Wollen Sie nicht, ich hätte einen Stoff von Ludwig Ganghofer, der laufende Berg. Ich finanziere den da ganz. Ja? Wollen Sie den machen? Ja? Und ich habe gesagt, nein, den mache ich nicht. Und so sind wir gegangen. Und dann hat er mir ein Treppenhaus und dann hat er mir nachgedacht und gesagt, willst du mal, wenn Sie mal ein Problem haben, kommen Sie. 3 Jahre später war das Problem. Okay. Da bin ich jetzt hier gekommen. Donnerstag angerufen mit dem Armin.
Ja.
In seinem Büro, der Armin war ja noch der Justiziar von der Bavaria. Und dort habe ich den Kirch angerufen. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Da war der Dr. Ricabona, der Dr. Zweck, der war alles die Geschäftsführer. Der Bernd Eichinger war in Paris, der hat auch zu dem Konsortium gehört und so. Wir haben uns am Samstag getroffen, der Kardinal Fallerberstraße in seinem Büro. In der Früh um 10 Uhr. Und dann habe ich 2 bin ich rausgekommen mit der Zusage, er übernimmt die 2 Millionen.
Wow, das ist unglaublich.
Ja.
Das heißt, warst du ab dem Punkt mehr Produzent auch schon als Regisseur?
Da war ich in dem Fall war ich nur Produzent.
Denke ich nämlich.
Weißt du, ich konnte nicht erzählen, was hält mir, wenn der Regisseur als Kameramann da rumspiele und habe aber kein Geld und konnte es gar nicht machen. Ja. Völlig bescheuert. Also, nein, das war schon immer so, dass ich mich immer konzentriert habe auf das gefällt mir.
Ja.
Ja, wie bin ich jetzt zustande? Und dann bist du nicht mehr. Und dann weißt du ja, wenn das Drehbuch da ist, dann befasst du dich ja schon fast ein Jahr damit, dann weißt du auch, wie das ausschaut. Ich habe da sowas, wenn ich was lese, das sehe ich.
Ja, absolut.
Also ich sehe, was da beschrieben ist, sehe ich. Und da tut man irgendwie ganz leicht und sehe auch sofort, wie das macht, das Geschriebene, sehe sofort, wie das machen würde. Wo die Kamera steht, in dem Raum, wo da ist, wo die sitzen, das kann man alles vorstellen. Und bei Schlafes Bruder, ja, dann ging das.
Hast du auch Regie und Kamera wieder bei?
Ja, und dann kam also Produzent und alles, dann war ich ungefähr 3 Monate im Unterfall, habe alle Hütten zusammengekauft. Alle so aus dem 16. 17. Jahrhundert. Heustadl, das Holz. Da habe ich das Original alles da umbauen lassen, das ganze Dorf. Und das Dorf ist, da ist kein einziger Nagel drin gewesen. Da habe ich einen Schreiner weggefunden aus dem Unterfall, die haben das alles wie früher noch gezapft. Also nicht mit Däkel. Und da wäre ich immer. Weil ein Nagel, den übersiehst du beim Drehen. Und der glänzt ja. Weißt du, da kommt vielleicht der Schreiner dran und so, haben die so auch für die kein Problem nicht, weil die mussten jetzt ja nicht so fein arbeiten, weißt du? Weil die Häuser mussten alle schief sein. Ja. Die waren ja die Dächer, durch die Schneemassen sind die schief geworden.
Ja, okay.
Die sind ja nicht so schief geworden, sondern durch die Masse des Schnees im Winter sind die über die zig Jahre sind die halt schief geworden. Und dann haben wir, das war der Rolf Zierbauer, der Oskar Beisteger, der das gebaut hat und so, und das war halt grandios. Und da war ich, da habe ich die Hütten aufgekauft, da musste ich, dann habe ich einen Fahrer gehabt, meinen Assistenten, den Haller, der selber Kamera macht, inzwischen schon länger. Wir sind dann zu den Bahn übergefahren. Und die Bahn haben uns das über zweistöckiges Holzhaus, ein ganz altes, wo keiner mehr den wundern, für 4000 Mark gekriegt. Nicht ein Grund, sondern das abreißen, auf Lader und dann den Berg hoch zu schaffen. Ja. Aber ich musste bei jedem Bahn ungefähr 10 Schnaps nehmen. Und die haben dann den Vertrag, Servietten und ein Blatt Papier, da war ich, haben es unterschrieben.
Und hast du es dann echt so erstmal Pi mal Daumen gemacht? Oder war da das Geld schon da? Aber du hast dich ja dann übernommen.
Da war das Geld noch nicht da.
Okay, also.
Weil das war 6 Wochen vor Drehbeginn. Da ist das Dorf fast gestanden.
Wow.
Ja, da haben wir die Schreinereien und was, die haben praktisch umsonst gearbeitet, weil ich habe einen Bürgermeister hinter mir gehabt von Gaschun, der sagt, das geht schon alles in Ordnung. Und der wusste noch die schlimme Sachlage auch nicht.
Also da liegen sie immer rauf und runter, rauf und runter.
Da ist mir die Muffi gegangen.
Ja, das kann man vorstellen.
Und naja, aber das ist alles dann toi gut ausgegangen. Ja, und dann haben wir halt Scharfes Bruder gedreht, wo, ja, das ist ja völlig aus, ist ja völlig in einem anderen Rahmen der Film. Also zum Film habe ich, also, ich würde sagen, ja, das war in meiner ganzen Laufbahn, war das ein Film, der war völlig anders. Ja. Mir hat das auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe tolle Schauspieler gehabt und der Film, wir waren Oscar nominiert, wir waren in Los Angeles beim Golden Globe und so. Also es war alles danach, was wir da getrieben haben, war schon alles super und war dann ja total anstrengend. Gell? Mhm. Wir sind ja jeden Tag eine Stunde auf dem Berg auf 1800. Dann haben wir einen Winter auch gebracht, haben eine Pause gemacht, was beim Winter, dann ist von oben die Lawine durch die Kirche. Also da hat es ungefähr, war der Schnee ungefähr 3 Meter hoch. Mhm. Also das war alles ein bisschen gefährlich, das war so wie bei Steiniger, da werden wir an manchen Tagen 12.000 Kompassen gehabt. Und die haben das bei Steiniger gesehen, habe ich gesagt, ich glaube, ich konnte das gar nicht mehr. Wie ich das gesehen habe, was ich da getrieben habe, ja, habe ich gesagt, das könnte jetzt gar nicht mehr. Ich könnte das schon, das ist schon klar.
Das wird ja verteilt.
Das ist dann auch wieder, wenn du da drin bist, ja.
Wie ein Sog.
Das ist dann wie ein Sog und bei Steiniger habe ich einen Unfall gehabt und so, da musste ich die Antonov mitten in Kiew, größte Transportmaschine der Welt, sind wir nach Prag, hinten am Flughafen den ganzen Zahn aufgeschnitten, da haben wir die T-34 Panzer und sind am Polarkreis nach Kemenjärvi. Sind wir nach Finnland, haben wir dann die Panzerschlacht gedreht, da haben wir noch 3 Monate gedreht. Jetzt um die Zeit, jeden Tag 30 Grad minus.
Ja. Ich war und, auch letzte Woche in Kasachstan. In Baikonur für den Raketenstart.
Ja, der Berg heute, oder?
Das ist irre. Wow. Ja, auch minus 30 Grad teilweise. Ja, nachts dann. Okay.
Also, aber das war halt dann ein scharfes Bruder. Und dann habe ich halt einfach meine Filme, dann kam halt Comedian Hamlet, hat was gehabt. Meine Mutter hat damals einen Weinberg gehabt in Franken. Die kommt aus Franken. Und das habe ich seinen ersten Fernseher gegeben, glaube ich, 54. Da kam der Fernseher um, da war unten der Musikschrank mit den 10 Plattenspielern, mit den großen Schellackplatten und so. Und da habe ich immer Comedian Hamlet gehört. Als, da war ich 16, 15, 16.
Ja, da warst du mitten in der Musik auch drin.
Ja, genau. Das genau. Immer gehört. Und das habe ich dann später wieder aufgegriffen. Ja. Da Comedian Hamlet. Und meine Mutter hat den Weinberg verkauft. Um den Fernseher und den Plattenspieler. Meine Mutter, also das war immer, die war sehr streng, aber wenn ich nicht gespürt habe, hat es nichts gegeben.
Ja.
Aber ich habe dann, mir war das jetzt auch nicht, also ich habe meine Mutter sehr gern gemacht, das war dann nicht schwer, wenn ich mit ihr war, die hat ja auch gearbeitet, war nicht so oft mit ihr beieinander und wo ich, was war nicht, wo ich beieinander oder wo ich als Jugendlicher, da bin ich ja ausgerückt, war ja die meiste Zeit nicht da, habe ich gesagt, die Tage, musst einfach nicht sein, dann kriegst du was. Also das war schon, das war Comedian Hamlet. Ja, was gibt es zu sagen? Und so habe ich halt weitergemacht bis jetzt.
Ja, ja, aber da warst du ja mitten im Geschäft.
Und dann habe ich, ja, es war immer so, ist aber dann praktisch immer schwieriger geworden, würde ich mal sagen, ab dem Jahr 2000, ein bisschen später, aber war schwieriger für mich zu finanzieren. Die Anstalten haben kein Geld mehr, die müssen sparen. Du kannst ohne Fernsehanstalt kannst fast nichts machen oder du gibst dem Verleih alle Rechte. Ja. Der Verleih hat damit das Problem, weil er muss ja den Film verkaufen, der Verleih. Er muss an irgendeinem Fernsehsender verkaufen. Also, und jetzt zahlen sie weniger, jetzt kriegst du vom Verleih weniger. Also es ist ein riesen, da gibt es ein paar Ausnahmen. Das habe ich vorher schon mal erwähnt, Schweighöfer, Schweiger und Bulli Herbig, ja, die halt einfach ein Publikum, ein wahnsinniges Publikum ranziehen, machen andere Filme und die dann sowas aushalten können. Ja, und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich mal, habe ich von Markus Zimmer, war der Verleihchef von Concord, habe eine Idee gehabt, bei einem Verloben. War 7, 8 Jahre. Und fand ich ganz toll. Und auf einmal kein Schauspieler, sondern eine völlig andere Art von Film. Dann habe ich den gemacht, der war sehr erfolgreich. Und auch hauptsächlich DVD. Und dann hat der Film das irgendwo in Österreich, in dem Ministerium in Österreich gesehen. Dann habe ich den Auftrag gekriegt von Karli Spies aus Österreich, einen Film über Österreich zu machen. Den habe ich dann gemacht mit Hubert von Gäusern und mit Michael Niavarani als Sprecher. Ja, super Kabarettist. Und war der vierte erfolgreichste Film vor 4 Jahren in Österreich als Doku. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will eigentlich mal selber einen Film verleihen. Auch. Ich möchte mal alles machen.
Ja.
Ja, nur wenn ich mir will, möchte ich mal alles machen. Und
du hast da schon ziemlich viel. Hat ja nur noch das Ende dann gefehlt.
Das Ende war der Verleiher.
Der Verleiher, genau.
Das war das Ende, sonst habe ich so super alles gemacht. Ende der Verleiher. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Titel Bayern Sagenhaft. Mit Hannes Burger, Texte schreiben, Monika Gruber, Heidling und ich. Und den Film habe ich selber finanziert, ich habe keine Förderung angenommen. Konnte machen, was ich wollte.
Hast du mit der Aris 65
oder gekriegt? Nein, ja, im Zirkus einmal, ja. Aber das wäre damals mehr geschrieben, als stimmt.
Okay.
Und dann habe ich sozusagen, da habe ich 4 Jahre hingedrückt. Aber nicht jeden Tag. Weil habe ich es ja auch nicht. Weißt du, weil das Ochsenrennen alle 5 Jahre bloß ist, dann hast du die Hochzeit alle 4 Jahre, der Muffat sind jetzt alle 7 Jahre. Und das zusammenzubringen, brauchst du eine gewisse Zeitspanne. Und ja, dann habe ich gesagt, jetzt hat die Verleih jetzt selber. Das war jetzt eigentlich, das sind wir jetzt so zusammen angekommen. Ich bin aber am 19. Oktober habe ich Premiere gehabt im Senator-Kino. Und dann bin ich auf Kinotournee.
Ja.
61 Kinos habe ich jetzt. Ich bin 6 Wochen gefahren, ich bin gefahren 15.600 Kilometer durch Bayern.
Okay.
Jeden Tag.
Das habe ich schon sagen gehabt.
Mit dem Ingo. Ingo habe ich gefahren, das war einer von meinen Mitarbeitern. Wir haben ja zu viert den Film gemacht. Ja. Und wenn ich konnte als Assistent, dann mit der nächsten Kinofilie. Und ist der nächste mit 2 Tagen eingesprungen, also es war
ja, schön.
Ganz, ganz spontan. Und ja, da bin ich in die ganzen Kinos gefahren und jetzt bin ich dabei. Jetzt haben wir 50.000 Besucher gehabt. Ich habe ein bisschen mehr vorgestellt. Wir haben so 70.000, 80.000 haben wir gewünscht, aber der Film startet wieder im Mai. Weil der kann ja immer wieder starten. Weil
das ja, ist ja, das ist halt zeitlos.
Das ist ja zeitlos. Dann haben wir einen Haufen Open Airs heuer und überall wo ich war, bei den Kinos, die waren da sehr dankbar und haben wieder den Dank zurückgegeben, dass sie wieder starten. Ich war da immer am Ende des Kinos und ich war in jedem Kino bestimmt eine halbe Stunde auf der Bühne. Jeden Kino. Ich war vor kurzem jetzt, letzten Montag, Seniorenvorstellung im Rio-Kino. Grünwald haben sie uns geschrieben. Das war, wann war das? Am Freitag, glaube ich. Da wollte ich hingehen, da habe ich was versaubeutelt, einen Termin, da war eingeladen, den habe ich mir nicht aufgeschrieben, in Ingolstadt beim Söder, auf der Bühne. Da ging es um Heimat, Brauchtum und Traditionen.
Das ist alles drin. Also,
gut. Und das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Jetzt musste ich da absagen. Jetzt haben die gesagt, ja, mit 50 Leute haben sie gerechnet. Das zum Schluss war ein volles Haus, 160 Leute. Und dann musste das ist eine Videobotschaft von der Deutschen geschickt gemacht. Ja, habe ich gemacht, da habe ich 6 Minuten mit denen reingeredet und so. Ja. Also, weil das war mir dann peinlich. Und ja, da sind jetzt sehr viele Senioren verstehen, so wie im Fürstenfeld Blub von der LFA, weil ich in der Schleicher gut. Und so gesehen, also ist das, also ich komme schon auf 60.000, komme ich schon mal. Das ist schon okay. Aber ich habe jetzt, dann den Termin bei Eurovideo, weil wir sind schon lange dabei, wo wir mehrere Angebote. Und ich kann mir vorstellen, dass das heute klappt. Und ich habe die DVD, die ist eigentlich das Hauptgeschäft werden. Und habe meine Fernsehrechte noch. So, und jetzt habe ich gesagt, okay, ich hätte heuer im Mai hätte drehen sollen, Briefe in die chinesische Vergangenheit.
Aha.
Von Herbert Rosendorfer. Ein Roman, der 2,5 Millionen Mal verkauft ist. Und letztes Jahr Auftrag, Autor. Im Oktober hat er noch geschrieben, er ist gut dabei.
Ja.
Und im Dezember, wir hätten am 2. Dezember hätte ich nach Peking fliegen sollen. Und Weihnachten schickt er uns einen Brief und schreibt, er hat versagt.
Okay.
Er hat versagt, den Stoff, er bringt ihn nicht hin. Den Stoff. Man muss ja nicht wissen, was das für ein Stoff ist. Chinesische Briefe, das sind 16 Briefe, wo der chinesische Kaiser sein Mandarin nach München schickt. Der landet in München 1000 Jahre zurück. Was er da alles erlebt. Ein gigantisches Buch. Aber das sind die Briefe, wo er seinem Freund immer schreibt. 16 Briefe, was alles passiert. Und hat er irgendwie, warum, weiß ich nicht. Jetzt haben wir es, dieses Antwort, jetzt haben sie es an Chinesen gegeben zum Schreiben. Weil wir sind in Verbindung mit der chinesischen Produktionsfirma. Und dann habe ich gesagt, der weiß auch jetzt nicht, das ist ja ganz schick gewesen. Je mehr ich danach denke, finde ich das richtig gut, weil ich spiele einiges in China.
Ja.
Ja, und dann kann man halt hier einen dazu nehmen, der halt, wo man das irgendwie miteinander verbindet. Aber bis das finanziert ist, wer im Mai wird man drehen. Geld ist schon vorhanden von den Chinesen. Funktioniert nicht heuer. Weil das kann ein Winterfilm nicht. Und ich habe schon länger ein Drehbuch, wo ich sehr gut fand. Das eine Geschichte, ich kann jetzt den Namen nicht nennen, ganz eine bekannte Persönlichkeit von der Großmutter. Und geschrieben hat es, die hat jetzt vor kurzem den Fernsehpreis gewonnen. Und glaube ich, kriegt jetzt auch den Krimi-Preis. Die kommen wir morgen alle. Drehbuch ist fertig. Zwar die Fassung eingereicht. Weil ich noch Geld gehabt von Brandner Kasper, dass ich die bezahlt habe. Zweitens habe ich eine gute Resonanz gekriegt, der von der FFF. Und das Thema morgen noch die letzten Verbesserungen, möchte ich jetzt im März, ist Einreichtermin, möchte ich es einreichen. Zwei Wochen verleihen. Und jetzt bin ich gerade dabei, da
rumzukurbeln.
Und das ist dann wieder eine ganz andere Nummer, da habe ich schon ein paar gelesen, ja. Das ist ein Arthouse-Film unter Umständen und so. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn es nicht wollt, dann brauchst du ja nur ja oder nein. Ich tue ja nicht lang rumeiern.
Ja.
Ich habe gestern der Konstantin geschrieben, ich möchte nur ja oder nein, nicht lang runter. Ja oder nein, irgendwo finde ich schon. Und weil das rumgeeiert ist und nicht sagen oder nicht sagen trauen. Das
lebt noch.
Ja, das lebt noch. Und das ist, muss ich ehrlich sagen, das hat eine Ähnlichkeit. Natürlich ein ganz anderer Film. Hat aber eine Ähnlichkeit mit Herbstmilch.
Okay, back to the roots.
Dann habe ich gedacht, nicht so nachgedacht, gell?
Ja.
Und dann, wenn ich das so lese und sehe, alles so, da sind ein paar Sachen auch von mir da drin in dem Buch und so. Und dann habe ich gedacht, das ist ja natürlich eine ganz andere Form. Und ich habe jetzt wieder alleine, ich habe der Tüterziel bei Filzmann schon. Ganz alleine bin ich jetzt am Samstag bei Niederbayern. Findet in der Gegend zu 30 Kilometer um Greil statt, wo ich damals Herbstmilch gedreht habe. Und da habe ich jetzt meine zwei Haupthöfe.
Ja.
Und das Haus von Fevi, von der Verrückten, da ist auch nicht die am Land hin, das verrückt ist, das ist die beste Freundin von der Hauptdarstellerin. Mhm. Ja? Mhm. Und was am Land so ab und zu gegeben hat, so Verrückte, die ganz anders angezogen waren, ich weiß, wie ich erst mitgeredet habe, der Bürgermeister von Postmünster, der Sohn, der Vater war der Diplomat vom Hitler in Peking. Und den seine Frau, und da war ein Bild gesehen bei ihm in Postmünster in der Stube, die Mutter, 1936, mit dem Affen auf der Schulter.
Okay.
Also es hat es alles gegeben, wo die Bauern nicht geschaut haben. Da war ich alle Kräfte über die natürlich. Ja. Mhm. Also das ist, die Motive habe ich alle, ich habe die Kutschen, die Pferde, das habe ich alles wieder alleine gemacht. Weil ich mich da gut auskenne, mhm. Und da kenne ich einen Xaver Leitmann, das ist der größte Viehhändler, Sauhändler am Schlachthof. Der war Sauhirte im Verkehrten als Bub.
Mhm,
ja, ist dann, war Sauhirte am Schlachthof, gibt es ja Sauhirten, gibt es ja nicht mehr. Und dann sagt, ist jetzt der größte Händler. In der Woche 2000 Schweine.
Also unglaublich, dass du dann überhaupt noch Zeit zum Schlafen findest. Also du bringst ja sowohl alle Menschen zusammen, du fährst überall hin, um dir das persönlich anzuschauen. Ja, jetzt bist du dein eigener Verleiher, dann bist du an den Drehbüchern.
Ja,
also das ist ja schon irre.
Ja, aber das
aber du lebst es einfach.
Ja,
das
ist macht das nichts aus.
Ich weiß.
Ich habe eine Lebensgefährtin, die macht ja auch, die macht die Europasendungen viermal im Jahr, super Sendungen. Und mich stört das nicht so. Ich reg mich nicht auf.
Ja.
Ja, wie früher war ich ein bisschen nervöser, weißt du, ob du das zusammen und so, mhm. Aber aus Erfahrung, weißt du, das ist ja eine gewisse Erfahrung. So, den Luki, den lerne ich kennen, kann man mir vorstellen, den lerne ich kennen, wenn Peter Bogartz in der Grünwalder Orchester fahren.
Mhm.
Da sind die ganzen Metzger, da gibt es den Magnus Bauch, der Großmetzger unten, mhm. Schlachthof, der Magnus Bedichin in Schwinger, dann ist noch einer, der Biofleisch herstellt. Lauter große Metzger. Mhm. Und die treffen sich alle paar Monate am Montag beim Peter.
Mhm.
Ja, und den Peter kenne ich gut. Und so bin ich zu denen dazugekommen. Weil der Bauch kennt man, Peter sagt, sitzt nicht dazu. So habe ich den Luki Leitmann kennengelernt. So, und Luki, den habe ich dann eingangs so eine Sondervorführung für mein Bayern sagenhaft. Der war hier in der Bavaria. Ich pflege dann auch die Leute.
Ja,
ich will von denen gar nichts. Also gar nichts. Aber es hat jetzt schon was gebracht. Ich fahre runter, ich war schon jetzt zweimal beim Luki. Habe erst die Bahnhöfe gesucht und so. Einer hat mir noch gefehlt. Und dann rufe ich Luki an und sage, bin in der Nähe von dir und so. Und sagt dann, zwei für essbar. Bin ich runter und essen. Ich habe jetzt wieder am Samstag unten gegessen. Das kannst du, das ist ja Essen. Ich rieche das noch von meiner Oma. Das ist ein anderes Essen. Wenn ich da schon sich, das ist eine Frage, da ist 70 Jahre oder was, wenn ich die Knödeln mache, mit der Hand den Kartoffelsalat, nicht aus der Büchsen,
ja.
Und dann das Blaugrat und dann, das, meine Tochter das erzählt, habe ich gesagt, und dann hat es ein Gickerl gegeben. Weißt du, was ein Gickerl ist?
Hähnl.
Ein Hahn.
Ja.
Ja, das wissen sie nicht, weiß. Meine Tochter hat das gar nicht gekannt. Ein Gickerl, hat sie gesagt, ein Gickerl. Weißt du, das Gickerl, selber, alles selber aufgezogen, mit Weizen. Das war ein schöner Kerl, ja. Den haben wir zu fünft nicht gegessen. Und ich mag das weiße Fleisch nicht so, weil es ja meistens trocken ist.
Mm.
Ja? Das Fleisch war auf der Zunge zu zergehen. Also da merkt man erst wieder, was für einen Unterschied das gibt. Dann sagt er, sag ich dann immer so, da haben wir Luke seine Pferdl geschaut, da habe ich gesagt, ja, Pferdl brauche ich, du hast da drei Pferdl drin. Und der Pony, das könnte man auf den Hof stellen und so. Und was hast du in der Scheune? Weil ich weiß, die Niederbayern haben alles versteckt.
Ja.
Was? Ein Segelflieger. Granaten, ich hab nicht, ja, schon, was ich alles erlebt habe, was die alles sammeln. Und dann habe ich eine Kutsche gesehen.
Herrlich.
Es beginnt mit der Kutsche im Film, gell? Und so, ja, was schon haben. Und dann hat er mir einen Hof gezeigt, der leer steht, der zum Verkauf war. Aber da ist Mann und Frau noch nicht sicher, ob sie verkaufen. Das haben sie einem Architekten übergeben, dann habe ich den Architekt angerufen und gesagt, was ist der Luki gemacht? Der hat mich angerufen, habe die Nummer gegeben von dem, der war zwei Wochen in Urlaub, der Besitzer. Der hat mich dann angerufen, den habe ich das gleich erzählt, hat er gesagt, kannst du machen, der steht sowieso leer. Den anderen Hof habe ich aus früheren Zeiten kennt, bei dem war ich auch, konnte ich auch. Und dann hat mir der Luki noch viel Hausmaß, es muss ein ganz, ganz heißel sein, zwischen ein paar Bäumen drin, das im Freien ist. Und dieser Freund vom Lucky, der hat das gekauft, der will das nächste Jahr abreißen, das ist genau ideal für mich. Kann ich auch
ja, du lebst das. Und das spüren die Leute. Und dann
unterstützen sie. Spüren, weiß ich. Die Leute, da bin ich dann auf der Strecke, habe ich noch mehr einen Hof gefunden, da bin ich in den Hof reingefahren. Und dann kommt der raus und sagt, ja, fühlst du mir, ich habe den weggekommen, gell? Fühlst du mir, letzte Woche, habe 5 Kinder, letzte Woche, ist der Kleinste aber schon 8 oder 10, letzte Woche haben wir wieder Herbstmilch hochgeschaut. Ja. Auf der DVD. Das war ja bei dem eine Stunde. Dann hat er das alles auf meinem Handy, kann ich nicht mehr sagen. Dann hat er 5 Kinder, dann habe ich die 5 Kinder, die am Land, die am anderen Gesicht, da ist in der Stadt. Mhm. Ja, dann habe ich die 5 Kinder, habe ich alle fotografiert. Auch die Höfe, ich kann das dann sagen.
Ja.
Und, weil ich brauche viele Kinder. Mhm. Und dann sammle ich die alle. Siehst du, dann fahre ich, weil weißt, das Blöde ist das, ich möchte im August drehen. Also ist Ferienzeit.
Ja.
Und wenn ich da unten drehe, ich konnte jetzt nicht bei 10 Kindern, konnte ich 10 Mamas und 10 Eltern mit den Bussen von irgendwo her schaffen.
Mhm.
Und mit Aufsicht. Und mit, weißt du, musst da irgendwie. Und wenn ich die vor Ort und Stelle habe, sind die Mamas da, die gehen abends wieder heim.
Ja.
So, hier muss das Hotel zahlen. Also dann kommst du sofort in die Riesenproduktionskosten.
Mhm.
Ja. Und,
du machst es halt so, wie es dir gefällt.
So, ja, mach so, müssen die anderen gewusst. Was die sagen oder nicht sagen oder immer. Ich gehe auch mit den Leuten sehr gut um.
Mhm.
Ich habe alle auch bei Herbstmilch damals, wir haben ein Zelt gebaut, der Landrat. Da war eine Brauerei, die haben ein Volksfest gehabt. Eine Woche später, es war riesig, wenn wir ein Oktoberfestzelt.
Ja.
Da habe ich Halbert Niederbayern, Halbert Rottal zur Abschlussfeier habe ich eingeladen.
Super.
Eingeladen. Aber Landrat, Wasner, also das hat mir auch fast nichts gekostet.
Ja.
Aber die Leute waren, und das ist, weiß ich nicht, einer und der Werner Stocker, wenn ich zwei Hauptdarsteller, mit dem Ochsen ins Zelt eingeritten. Und wir haben eine riese, wir waren so gut drauf, wir haben, ob der Film geht oder nicht geht, das war uns so wurscht für noch was. Wir haben an das keine Sekunde gedacht.
Klasse, ja.
Also dass du an, jetzt habe ich viel mehr Angst.
Mhm.
Also Angst kann das was werden, wie immer. Damals war er völlig befreit.
Mhm.
Auch bei Stalingrad, bei Ramadan, bei Stalingrad, schlafes Bruder auch noch. Und dann wärst du langsam, wo du weißt, aha, der fällt auf einmal weg, der hat unterschrieben. Fällt weg, ich wollte einen Film machen.
Das wurde halt größer wahrscheinlich auch.
Ja, das wurde größer, richtig, wurde größer. Mhm. Und dann habe ich mal ein Ding gehabt, der wollte einen Film machen, Rocky Horror Picture Show.
Ja.
Also, super Film. Nein, Schwan. Ich wollte einen Film machen, Kalle Schwänzen.
Okay.
Negerkalle, Hamburg. Unterwelt.
Ja.
Ganz bekannt. Negerkalle musste bei Kalle Schwänzen mal im Internet schauen. Hat ein super Drehbuch geschrieben. Das ist kein Autor nicht. Wie die Zeit damals war, in den 80er Jahren.
Mhm.
Aber es war so eine harte Nummer. Aber so identisch. Ich habe seit der Thema gesehen, aber dann haben wir das einmal eingereicht und gesagt, wie finanziert er keine Verbrecher? Ja, der Film war ja ab 18 Jahren gewesen, wahrscheinlich. Mhm. Richtig hart und so. Und da war meine Hauptrolle, weißt du, wer das war? Xaver Naidoo.
Ach was?
Ja.
Okay.
Ich habe mit Xaver, habe ich in den Leuten, wenn ich Beruf gehabt habe, haben wir tagelang Probeaufnahmen gemacht. Habe ich alles noch. Die Probeaufnahmen. Mhm. Die kann ich mir raus. Der war gut. So. Der Film 11 Millionen. Xaver Naidoo die Hälfte. Und MLP, Manfred Lautenschläger die Hälfte. Kennst du MLP?
Ja, das ist ja auch
ein ganz großer Konzern. Und den Manfred kenne ich wahnsinnig gut von Gerschurm. Skifahren und alles und so. Kenne ich über 30 Jahre. Und dann durfte ich Xaver Naidoo, die Anwälte haben dann gesagt, der Verträge alles unterschrieben. Komplett da. Ich darf das nicht machen und so. Und ich habe da schon 100.000 Mark ausgegeben. Oder Euro war es jetzt immer. Der Euro ausgegeben. Und die Anwälte haben halt das Ganze da, ich weiß jetzt nicht mehr so genau, über sich konnte ich das jedenfalls nicht spielen. Und dann habe ich gesagt, ich will dann meine 100.000. Bin dann nicht auf dem Prozess für das Ganze.
Mhm.
Ja. Und dann haben wir, ja, wo war der Prozess, wo war das Tempel wieder? Mannheim,
mhm.
Söhne Mannheims.
Ja.
Da war der Prozess, der zweite oder was weiß ich. Und das kann ich jetzt nicht erzählen, was da passiert ist. Also so. Jedenfalls Hut ab von Xaverneidl.
Mhm.
Also, was da passiert ist, also ich habe mein Geld gekriegt und so, das war wirklich grandios gegenüber den Anwälten und.
Mhm.
Also, und dann wollte Manfred, wollte ich dann auch nicht, weil ich den habe ich als Freund gesehen. Also das waren 5,5 Millionen für ihn. Ah, nein, da gibt es Fabian Südeit in meinem Buch, habe ich gar nicht mehr tot.
Siehst du mal. Da kommen ja ganz viele Sachen hoch.
Ja, genau.
Großartig. Ja, das ist da schön. Ja, das sind ja jetzt auch fast 80 Jahre.
Die bei dir. Da darf ich jetzt gar nicht so dran denken. Ja, gut, also wenn es geht, möchte ich den Film jetzt mal drehen. Also wenn es mir gelingt, möchte ich dann zu meinem 80. ausbringen.
Mhm.
Und das Buch her, aber ich bin so faul. Ich habe schon angefangen und so, aber ich bin so faul, dann lasse ich es wieder wochenlang liegen und so. Und dann fällt mir, wenn ich dann mit jemandem spreche und so, dann fragt mich der irgendwas und dann fällt mir natürlich wieder das und das ein.
Mhm.
Was jetzt bei der Geschichte ist, eine großartige Geschichte für das Buch. Verstehst du? Also,
ja, vor allem die Wendepunkte, die machen es ja auch aus.
Ja, klar.
Weil.
Klar. Ja, klar. Die Wendepunkte.
Die braucht man. Ja. Und dadurch wird dieses.
So, dann habe ich meine Firma verkauft,
mhm.
2000, damals an Senatorfilm, Neuer Markt.
Ja.
Die wollten, habe ich 150% verkauft.
Mhm.
Das war eigentlich in meinem Leben der größte Glücksfall. Verstehst du? Und ich habe nicht gewusst, was die Firma wert ist. Keine Ahnung, halt, da waren meine Rechte drin.
Ja.
Da sind die halt auf dem neuen Markt mit Herbst, mit Ding, also, was die alles machen.
Mhm.
Halt mal vor, stell dir mal vor.
Gib uns da mal ein Gefühl.
Kein Gefühl, was, nein, kein Gefühl. Du musst, da habe ich immer Angst gehabt, dass die über die Ohren haben.
Das war.
Ja, aber das war nicht der Fall, ich habe viel mehr verlangen können.
Ah,
dann habe ich auch Fehler gemacht, dann habe ich Vorzugsaktien gekriegt. Die waren dann zum Schluss, Millionen war dann bloß über 100.000 wert.
Mhm.
Wenn ich verkauft hätte, ich ein Angebot gehabt, hätte ich 4 Millionen steuerfrei gehabt, weil ich schon so lange gehabt habe. Cash.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, weil mein Hals noch nicht voll war, habe ich gesagt, wenn der jetzt, der Finanzmensch, mir das abkaufen will, dann steigt die Aktie noch. Und dann habe ich sie verkauft. Und 30 Punkte später, wild weg. Aber, und dann habe ich dann gehört, dann habe ich einen Tilsreit gebracht, der hat auch seine Firma verkauft, an den Handel. Und wir waren alle beieinander. Und dann habe ich gehört, dass da irgendwas schief läuft und so, dass die Pleite gingen unter Umständen. Ja. Und wir haben die Firma wieder zugekauft. Natürlich für anderes Geld.
Ja, natürlich.
Ach, eigentlich bin ich schon 150 Jahre alt. Also so, weißt du, die 30 sind dann schon, ja, du erlebst so viel. Von Anfang meines Lebens habe ich früher erlebt. Ob das jetzt halt der Krieg war, ob das jetzt halt mit meinem Vater, mit dem Rad, danach Hebertsfelden gefahren, da bin ich übrigens Ehrenbürger,
mhm.
in der Ortschaft, wo mein Vater geboren ist. Und während des Krieges und Richtung Mühldorf, Altötting, Tiefflieger, sind wir im Kram immer drin gegangen, und weil die haben wir einzeln gejagt, gell?
Mhm.
Die haben wir Menschen gejagt. Das waren alles Engländer mit den Runden Seins, weiß ich noch. Uns haben sie einmal, da war ich 6, das war, nein, 45, nein, 44 war das. In Hebertsfelden, da sind wir Schlitten gefahren, einer, da haben wir noch die Garten, die bei uns Schlitten gesehen.
Ja.
Da sind wir gerade in den Wald gekommen. Also, und dann hat er einen Kreis gemacht, dann ist er rüber zum Bahnhof, in Hebertsfelden hat er Frau erschossen. Das ist einzeln glaubt. Also heftig, das, ich habe das erlebt, das muss ich ja sagen. Ja. Also das war schon eine Zeit, ja, wo man
sehr geprägt
viel erlebt hat. Viel erlebt und dann die ganzen Reisen mit dem Gernot, wo wir überall waren, in Frankreich 6 Monate. Da hat es ja nicht ein Hotel für jeden gegeben. Da haben wir immer miteinander geschlafen, ja. Also immer ein Zimmer. Waschdruck, Bretagne oder irgendwo. So eine Kanne haben wir immer gelost, haben wir geprüft, wer sich als erster waschen darf.
Ja.
Also,
aber schweißt zusammen.
Es hat alles Spaß gemacht, muss ich sagen. Wenn ich so nachdenke, es hat der Spaß gemacht. Wir haben da nicht dran gedacht, dass das Wasser jetzt dreckig ist. Das war mir so wurscht wie noch was. Also da habe ich nicht gedacht, jetzt hat sich der gewaschen drin oder was. Oder nicht der pinkelt oder. Verstehst du? Also hat sich halt gewaschen. Und das war für mich war das ganz normal oder umgekehrt.
Das Abenteuer steht halt auch im Vordergrund.
Ja, völlig.
Deswegen machen wir diesen Beruf ja auch.
Ja, nein, das war, ja, es gibt es alles nicht mehr. Das ist alles vorbei. Das ist alles vorbei, weil jeder, was ich will, jeder will sein Zimmer haben und so. Ich möchte jetzt auch nicht nur mit der ganzen Gruppe erst einmal schlafen so früh. Und dann also, möchte ich jetzt auch nicht. Man wird dann bequemer. Ich habe mir gesagt, ich mag jetzt nicht mehr, wenn ich weit fliege oder was. Bin auch immer Hammelklasse geflogen. Also weiß ja jeder, was das heißt, oder?
Ja.
Hat mir nichts ausgemacht. Aber da habe ich keinen Bock mehr dazu jetzt. Ich habe jetzt geschworen, seit heuer. Seit heuer mache ich das immer, weil du hast dann doch weiter, was das bei den Unfällen, Stalingrad, 2 Wirbel gebrochen, bin nicht in Reha, habe mit Stahlkassett weitergedreht. Ja. Und lauter so Sachen und so. Dann habe ich gesagt, nein, bin einer wie Will oder was, und wenn ich selber was mache, werden wir das leisten, dass ich bis das fliege. Weil das hat jetzt nichts aus Bequemlichkeit zu tun, weil ich komme. Tut mir halt nicht gut, wenn ich da 10 Stunden da drin sitze in der Kiste und da habe ich keinen Bock mehr.
Lass uns einmal ganz kurz nochmal zu Stalingrad zurück. Ja. Da hat doch deine Frau weitergedreht für dich ein paar Tage. War das bei dem Projekt?
Ja, das war bei der letzte Zug.
Ah, da, okay. Ja.
Weil der letzte Zug, das war nicht so ein paar Tage weitergedreht, sondern ich habe beim letzten Zug, das war der Unfall, erste Klappe. Am Kran um 5 Meter,
ja,
Dampflok, Dampflok, Bahnhof, in der Nähe von Brock. Dampflok fährt ein, wir über die Geister, über der Dampflok, wenn der kommt,
ja.
Und die Kamera schwenkt raus, also so war der Eschen, schwenkt runter und die Dampflok fährt vorbei. Ja. Und einfach mal schaue ich da durch und einfach mal merke, dass irgendwas schief ist. Dann mache ich mir linkes andere und das haben wir schön gelernt. Der Kran runtergeschlagen. Mit Kamera was. Und gerade so ungefähr so, wenn ich mit gleich dazu vorbei.
Okay.
Ja, da war ich dann irgendwann in so einem komischen Krankenhaus. Da ist ein Krankenwagen gekommen, das war so 50 Kilometer außerhalb vom Raum. So mit so einer Folie, so ein Trage halt, wie im Krieg. Da haben sie nicht in einem Bett oder was. Da haben sie da halt da in den Bus. Auf die, das war so ein Vierbus oder was, aufs Blech gelegt und dann die ganzen Buckel und so in der hinteren Geschirren. Und dann bin ich nach 2 Wochen bei Pause und ich wollte den Film fertig machen und meine Frau hat dann alles hergekriegt für die nächsten Dreharbeiten, die nächsten Sachen so. Und dann beim Drehen habe ich mir. Ich war dann, also schon Monitor und was ging. Beim Drehen war ich halt am Monitor, hat sie, und die Dame hat sie im Zug drin gewesen und alles so gemacht und so. Also hat man sehr, also die hauptsächliche Arbeit abgenommen.
Super, also wie eine Regieassistentin da.
Nein, das war mehr, die war mehr. Die hat sich perfekt ausgehend.
Die wusste genau, was du willst, was du brauchst, wie das alles aussieht.
Ja, aber die Filme vorher auch benannt, also die wusste das ja. Also das war schon großartig, dass sie das so gemacht hat und so. Das war der letzte Zug, ja. Der letzte Zug, der hat, hast du gesehen? Dieser Film, da bin ich ganz stolz drauf, muss ich sagen. Der hat den Kindern eh viel Zuschauer gemacht, weil den keiner sehen will. Ich glaube, 50.000 oder was. Lief im Fernsehen natürlich auch immer erst zu später Stunde, weil er brutal und hart ist. Letzte Zug war 20. April 1943, 720 Juden vom Baumgleis 17 oder 7 von Berlin nach Auschwitz. Das ist die Geschichte. Und dieser Film, der mir große Anerkennung. Es gibt da manchmal Filme, da verdienst viel Geld.
Ja.
Ja. Und es gibt Filme, da verdienst kein Geld, ist aber ein scheiß Film und da kann man Geld nicht verdient. Ja. Oder gehst du deine Kosten nicht mehr rein oder wie immer. Und das ist ein Film, den sehe ich so, da musst du kein Geld verdienen, sondern der bleibt. Dieser Film bleibt die nächsten 100 Jahre. Ja. Was bei anderen Filmen ja nicht zusammenkommt.
Ja.
Aber das ist ein Film, der bei den, findest die Leute nicht mehr, die sind alle ausgestorben. Die Geschichte, wenn du die heute drehst, ja, die können es von Spielwerk machen. Wahrscheinlich das ist aber für 30, 40, 50 Millionen, das bringst du hier nicht auf die Beine. Ja. Also, so eine Filme kostet nicht mehr machen. Genauso wie ja, alle meine historischen Filme. Stalingrad hat der Chakagon gedreht mit den zwei Scharfschützen. 170 Millionen hat der gekostet. Ja. Berlinale, im Radio in der Früh, im Film haben sie verteufelt, die Kritiker. Vier Jahre später Berlinale Eröffnungsfilm, Chacano. Ja. Ich bin in der Grünwalder Straße, höre dafür im Radio, was über verschiedene Leute zu sprechen. Was Pilsmer erstaunlich auch für ein toller Film war. Gegenüber dem, ich bin stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben und habe das eingesungen. Ja. Aber ihr deppt mir blöd.
Ja, okay.
Habe ich mal eingesungen. Und das war völlig anders, völlig weniger Aufwand wie hier. Bei dem Film, als ich bei dem Film für 13 Millionen gedreht, Mark, damals.
Was auch schon viel war da.
War früh, aber da habe ich über Panzer, über alles gehabt. Da habe ich 12.000 Kompassern gemacht und haben. Und, naja, Speerschläfe. 100 Stuntleute aus Tschechien. Also das war schon, da hat es auch Sachen gegeben. War Wahnsinn. Also das, ich freue mich schon, wenn ich so manchmal die Filme und, so sehe. Und ich schaue mir die Filme ja nicht an, meine Filme. Wenn er dann mal im Fernsehen läuft, schaue ich es eigentlich auch nicht an. Aber wenn ich halt gerade zu Hause bin, dann drehe ich auf und dann denke mir, ja, dann weiß ich, wie es weitergeht und schaue ich mal hin. Und so. Oder ja, so Filme wie Berggestern. Weihnachtsfilm, der läuft ja jedes Jahr.
Ja, das ist schön.
Jedes Jahr, der ist letztes Jahr in drei Programmen. Also irgendwo im Norden in zwei Programmen, also oder dann B3, das war dieser Liefer auf B3, Sonntagabends und Viertel nach dem ersten Weihnachtsfeier. Das ist dann alles schön, der bleibt da immer.
Ja, Filme, die bleiben.
Das, ja, Filme bleiben nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt, wo ich in einer Pilot gemacht habe, ich habe jetzt gewählt, ist der 20 Mal schon gelaufen. Der läuft unentwegt, überall. Jetzt haben wir wieder Australien haben wir was gehört, Japan haben wir was gehört. Also weltweit kriege ich mir so Schreiben, wo sind die Rechte oder wie immer. Ja, das war. Das, nein, der Papa, das, ja, das hat die Zusammenkunft mit dem Reinhold. Ja, wenn man so viel mit dran hat, habe ich mir schon überlegt, man hätte eigentlich zum Schluss von dem Messer reden lassen. So, ich weiß nicht, das fällt auch halt dann auch nicht gleich ein. Dann sagst du, ja, das Scheiße, das brauchst du nicht, das dann blöd, das passt nicht zu dem Film. Und so. Aber wenn ich danach so nachdenke, sagen wir so 2-3 Minuten einfach reden, sein Gefühl zu zeigen, was mit seinem Bruder war. Weil ich habe 5 Jahre gebraucht, 3 Jahre gebraucht, nach 5 Jahren haben wir geredet, dass ich ihm das abgenommen habe. Ich habe mir das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, ist der Schweinehund oder wie läuft denn das? Dann war ich Alpenverein, Extrembergsteiger, alle, die 8000er bestiegen haben und so. Und da werden alle aufgesucht, aber ohne ihn, also ohne, nur für mich, wie das ist auf 7000, 7500, wie das ist mit der Luft, was denkt man da, wie das alles ist und so. Und dann habe ich eben geglaubt. Dann habe ich gesagt, okay, Reinhard, ich habe jetzt erkundet, ich glaube dir jetzt. dann haben wir gelebt. Das erste Mal, nicht Afghanistan, Pakistan, der Grenze Afghanistan, wir waren das höchste Mal, wo wir gelebt haben, 6200. Alles gegangen, ohne Sauerstoff, direkt von Islamabad mit dem Hubschrauber, russischen, ohne, also, dass man sagt, jetzt bleibt jetzt auf 3000, mal 3000, auf 4000 und so, wir sind von Islamabad auf, zack, auf 5200. mit dem Sauerstofffinger, den man sich auf den Finger steckt, was du Sauerstoff gehabt hast, oder wenn wir ein Messer, wir sind auch um den Rucksack runter, sagt er, da oben war ein Dorf, da waren die im Sommer immer oben, unten aus dem Dorf, weil da ist es ein bisschen kühler. Sind wir von 3,8 auf 5,2 angekommen und gleich weitergestiegen. Aber da oben sind so eine Bäume, nichts Eis.
Okay.
So eine Bäume.
Von wegen Baumkreise?
Nichts. Die geht erst los, so bei 6,2, wo wir waren, Da ist langsam losgegangen. Ja, aber vorher, weil da war das Dorf, das waren ungefähr 70 Leute, die haben in Höhlen gewohnt. Da war nur ein Teppich drüber, sonst nichts, keine Käste oder was. Kinderhafer Kinder und eine Schau von Ziegen und so, die haben da gelebt. Und die haben die Bäume mit dem Hacke angeschaut, also zum Heizen. Da wurde ein paar Mal geschaut. Da habe ich so, weißt du, bis der Korb voll war, dann sind sie am nächsten Tag. Solche Bäume. Und ungefähr 20 Jahre warm. Das ist ja unterhemmend ein bisschen. Also was sich die Leute so vorstellen, das ist alles völlig anders als in Europa. Völlig anders.
Ja, das ist das Abenteuerfilm, sage ich immer.
Und das war schon, das war mit dem Reinhard, das war super, wir haben uns gut verstanden. Und das war ein klasse Erlebnis, muss ich sagen. Über Brücken, da wo ich heute noch drüber dran würde. Weißt du, über so reißende Flüsse mit Seil und so, verstehst du? Nur die Bände, die habe ich so wackelt, dass du so da drüber gehst, dass du da irgendwo hängst oder was. Also, das war schon alles. Das war richtig Abenteuer.
Bringst mich da schon wieder auf eine neue Idee? Ich glaube, den Reinhold, den soll ich auch für den Podcast mit aufnehmen.
Ja, der Reinhold ist ein perfekter. Und da halt der perfekte Sprecher. Seine Vorträge, die hält er da an Vorträge.
Ja.
Und die Vorträge kann man eigentlich auch auf alles anwenden. Also über jede Berufssparte würde ich mal sagen, wie erklimmst du den Berg?
Ja.
Keine Aufgabe. Du musst schauen, dass du raufkommst. Das ist, und nicht vorher abstürzen. Also, Reinhold ist ein Phänomen und ein Wahnsinn. Also, ich finde ihn toll. Manche finden ihn nicht so, aber ich finde Reinhard über die lange Zeit, wo ich ihn kenne, und er hat mir zu Weihnachten einen Brief geschrieben. Wir haben uns zwar nicht gekannt, ich habe vom Namen her, wer vielleicht nicht vom Namen weiß. Und ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm einen Film zu machen. Den Brief habe ich noch.
Okay.
Ja, aber mit ihm vorstellen, einen Brief zu machen, dann habe ich geschrieben und so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dem durch die Wüste gucke oder zum Nordpol gehe. Das wird der Film mehr über ihren Bruder. Und ich sagte, ja, was anderes, was soll ich nicht. Gerne mit dem zum Nordpol oder was. Nein, Reinhard ist. Ich habe die ganze Dreharbeit dabei. Jeden Tag, wenn ich mich besonders. Und noch ohne die waren wir miteinander.
Toll. Oh Mann, Josef. Da waren so viele tolle Sachen dabei. Danke für die super Reise. Also heute endet das Interview auf die Art.
Jetzt muss ich gleich den Interview nehmen. Um Gottes Willen.
Also, ciao.